ARD.
Ihr habt drauf gewartet, wir wissen es genau. Den Buchtipp für den Onkel oder seine Frau. Hey, Booktopus, Booktopus, Buchtipps all the way. Oh, what fun it is to read on the sofa all the day. Hey, ihr braucht Last-Minute-Geschenke für Tante Uschi oder Opa Jürgen.
Oder für den buchverweigernden Sohn und die Nichte, die nur Pferde mag.
Dann seid ihr hier und jetzt genau richtig.
Eat, Read, Sleep, euer Lieblingsbücher-Podcast mit einer, es war nicht zu überhören, weihnachtlichen Buchladen-Sonderfolge.
Booktopus habt ihr unseren Laden getauft, falls ihr neu in der Community seid. Das hat was mit einer gewissen Oktopus-Obsession zu tun, hervorgerufen durch Rossmann-Krimis lange Geschichte.
Ja, sagen wir, das können wir unmöglich hier ausführen.
Unregelmäßige Öffnungszeiten, aber verlässlich vor Weihnachten haben wir es uns auch heute gemütlich gemacht mit Keksen. Nicht selbst gebacken, aber gut gekauft.
Gut gekauft. Das sind noch die Reste von unserer vorigen Folge und ich vermisse in der Tüte, die in meinem Büro stand, da war so ein Lind-Weihnachtsmann drin. Der ist jetzt weg.
Also normalerweise bringen Weihnachtswichtel ja was.
Ja, ich war ein bisschen entsetzt. Aber guck mal, gut, dass ich noch schnell Waffeln gebacken habe.
Tatsache, selbstgebackene Waffeln.
Bitte schön.
Darfst du mal eine Waffel nehmen?
Ja, Dankeschön. Wir haben nur für jeden einen.
Mhm. Aber wir sind hier schon in unserem Buchladen so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, tatsächlich.
Ja, wir haben uns ein bisschen so leise Weihnachtsmusik im Buchladen. Hast du das gerne, wenn im Buchladen so oder in Läden jetzt so Weihnachtsmusik spielt? Echt?
Ich bin in Stimmung. Bei mir zu Hause läuft auch, wenn ich nicht im Buchladen arbeite, ständig Weihnachtsmusik. So englische Christmas Carols von John Rutter und so. Bin ich sofort in Weihnachtsstimmung. Total.
Ja, also wir lassen dir jetzt keine Sorge, wir machen die Musik auch gleich wieder ein bisschen aus. Wir lassen jetzt nicht den gesamten Buchladen über hier die Musik dudeln. Aber für die besinnliche Stimmung am Anfang ist es vielleicht ganz schön. Und noch ein Hinweis an dieser Stelle für alle neuen Listener. Ich sag gerne auch mal Listener, weil dann muss man nicht Hörerinnen und Hörer sagen.
Ah, und das klingt auch so englisch, modern und international.
Für unsere neuen Listener, die Buchladenfolgen sind ein kleines bisschen anders und auch ein kleines bisschen länger. Und deswegen nennen wir diese Folgen oder das, was wir hier jetzt machen, auch Buchgewitter, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viele Tipps gibt. Aber heute sind wir ja in dieser besinnlichen Stimmung, auch durch die Musik, und nehmen uns jetzt ganz viel Zeit für unsere Kunden.
Ja, das Feedback zu unserer letzten Buchladenfolge ist angekommen. Es wird also eher ein Buchhandelsplausch als ein schnelles Abfertigen in der Rush-Hour. Also wir lehnen uns zurück und sind so ein bisschen zen-buddhistisch zentriert.
Ganz genau. Und wenn die Folge, wie wir befürchten, glauben, hoffen, sehr lang wird, dann macht es euch einfach jetzt schon mal schön gemütlich. Vielleicht könnt ihr die auch beim Keksebacken hören oder beim Geschenke verpacken oder ihr macht euch jetzt einen Kaffee oder Tee, haben wir hier leider nicht, nur Wasser. Kerze an, Füße hoch und hört einfach zu, wie wir uns im Weihnachtsgeschäft schlagen. Da steht nämlich schon bei uns hier die erste Kundin vor der Tür.
Los geht's.
Hallo, liebes Buchladenteam. Wie schön, dass ihr diesen Service dieses Jahr auch wieder anbietet. Ich bin Manuela aus Nordrhein-Westfalen und ich suche für meine Freundin, die eine kleine Galerie hat, einen Kunstkrimi. Also vielleicht wisst ihr einen Krimi, wo in den Bildern Hinweise versteckt sind oder wo man selber mit auf die Suche gehen kann. Das würde mich wahnsinnig freuen. Ich sag schon mal Danke und wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis bald. Tschüss.
Ja, Manuela, ich denke bei Kunst, Krimi und Kunstroman immer zuerst an Donnerthards Roman über diese große Geschichte dieses kleinen Bildes, der Distelfink. Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir dieses Buch in unserem Buchladen empfehlen. Es ist ein dicker Wälzer und man bekommt einen Sinn für die Kraft der Kunst. Finde ich super.
Kennt sie vielleicht schon.
Es gibt eine andere schöne Kunst-Krimi-Reihe, nämlich von Bernhard Jaumann. Und da steht immer ein anderer Künstler, ein anderer bekannter Maler, ein bildender Künstler im Mittelpunkt. Und zum Beispiel gibt es einen Krimi, der heißt Caravaggios Schatten. Da geht es um den Kunstdetektiv Rupert von Schlewitz, der ist mit einem Schulfreund in der Gemäldegalerie von Schloss Sanssouci und plötzlich zieht der ein Messer und sticht auf ein Caravaggio-Gemälde ein.
Oh Gott.
Und man fragt sich natürlich, warum? Und dann ermittelt er und die ganze Sache nimmt an Fahrt auf. Und ein anderer Fall ist Der Turm der blauen Pferde. Da geht es um einen steinreichen, kunstsammelnden Industriellen, der behauptet, dass er dieses verschwundene Gemälde von Franz Waag, Der Turm der blauen Pferde, von einem Unbekannten gekauft hat. Und jetzt soll diese Kunstdetektei rausfinden, ob das wirklich das Original ist. Also eine interessante Kunstkrimireihe von Bernhard Jaumann.
Ja, ich kannte die gar nicht, aber das war auch ein Tipp von unserer Kollegin Katja, die sehr viele Krimis liest und die ich bei solchen Fragen immer als erstes frage. Die hat auch direkt gesagt, Bernhard Jaumann, also das hat jetzt so ein doppeltes Gütesiegel bekommen, würde ich mal sagen, die gesamte Reihe. Und sie hat mir noch mitgegeben, Der Kuss des Kaisers von Christine Neumeier, das ist ein historischer Wien-Krimi, in dem es auch um ein Gemälde geht, und zwar, kann man sich denken bei dem Titel, um Gustav Klimts Der Kuss. Das ist vielleicht auch was für Manuelas Freundin mit der Galerie. Ja, Manuela, da kassieren wir jetzt mal gleich 3 Bücher, würde ich sagen. Wichtiger Hinweis übrigens an dieser Stelle, ihr müsst Autoren und Titel hier nicht mitschreiben. Die stehen alle in den Shownotes, allerdings etwas knapper als sonst. Also wirklich nur Titel und Autor, Autorin, weil das sonst die zulässige Zeichenzahl für Shownotes crasht. Kein Witz, das funktioniert nämlich nicht mehr, wenn da zu viel drin steht. Und wir nennen auch hier im Podcast anders als sonst nicht noch Seiten und Preise und alles, sondern auch hier nur das Nötigste, weil nämlich sonst unser und euer Gehirn crasht.
Mit Zahlen sind wir ja sowieso nicht so gut.
Genau, das ist eh sicherer, wenn Zahlen möglichst rausgehalten werden aus dem gesamten Podcast.
Du, Katharina, das Weihnachtsgeschäft, das brummt hier bei Booktopus. Da steht schon die nächste Kundin vor der Tür. Caroline ist das.
Hallo zusammen. Ich würde mich super freuen über einen Buchtipp für euch, und zwar für meinen Mann, der immer sagt, er hat zu wenig Zeit zum Lesen und sich sehr stark mit dem Thema KI beschäftigt. Das Buch, was er zuletzt relativ durchgesuchtet hat für seine Verhältnisse, war das Views von Marc-Uwe Kling. Vielleicht habt ihr vergleichbares, zeitgemäßes, zukunftsorientiertes Lesematerial als Tipp für Weihnachten. Vielen Dank und tschüss.
Da ist ein Hund im Hintergrund gewesen.
Ach, witzig, genau. Sehr authentisch, sehr, sehr atmosphärisch.
Ja.
Aus dem Moment. Und mir fällt sofort auch was ein. Ein Krimi mit KI-Thema, nämlich von Tibor Rode, der Thriller Der Wald. Da geht es um Pflanzensamen, die in Briefkästen auf der ganzen Welt plötzlich landen, bei Leuten. Und wenn man diese Samen einpflanzt, Heidewitzka, da wachsen sofort und sehr schnell sozusagen Terrorpflanzen, unkaputzbar, hochgiftig, hochallergisch. Die wuchern in Blumenkästen, in Gärten, in Vorgärten mit verheerenden Konsequenzen. Was steckt dahinter? Und am Ende geht es da auch tatsächlich um KI. Das ist ein Twist, den ich richtig, richtig gut fand, richtig gelungen, mich überrascht hat. Und dieses Gedankenspiel mit der unkontrollierbaren Natur, das crazy, sag ich. Also, Tibor Rode, Der Wald.
Und sicherlich auch Tibor Rode Lupus. Das ist jetzt nicht direkt mit KI, aber schon auch so ein bisschen zukunftsmäßig, fand ich. Also Tibor Rode auf jeden Fall mal notieren. Caroline, für Weihnachten für deinen Mann. Übrigens, Daniel, Zusatzinfo. Caroline hat mir gerade noch erzählt, der Hund heißt Freitag.
So
der da gebellt hat.
So ähnlich.
Ja, genau. Und sie hat sich sehr gefreut, dass unser Studiohund nämlich auch Freitag heißt. Jo. Genauer gesagt heißt unser Studio-Maskottchenhund Pulitzer Freitag. Und ich muss sagen, er wurde ein bisschen doll verdrängt von unserem Studio Octopus, Dirki.
Dirki.
Wir müssen Pulitzer Freitag mal wieder rausholen aus seiner Hundehütte, damit er auch mal wieder ein bisschen Raum kriegt bei uns. Pulitzer Freitag.
Wo ist eigentlich Pulitzer Freitag?
Bei mir im Schrank.
Bei dir im Schrank.
Da können wir ihn aber sehr jederzeit rausholen. Ich hole ihn mal wieder, dann haben wir ihn hier dabei.
Ja, weiter geht's mit Anja aus Braunschweig. Lass sie doch mal rein, Katharina. Ist die Tür da kaputt oder was? Ich hoffe nicht, denn man kriegt ja keine Handwerker mehr so kurz vorm Fest. Anja, ein bisschen mit Gewalt. Ja, komm rein. Was können wir für dich tun?
Hallo. Ich habe ein komplexes Verschenkproblem. Ich suche ein Buch für meinen Sohn, der ist 13, leidenschaftlicher Handballer, mittelleidenschaftlicher Schüler, mit vielen Interessen aber. Er lernt Chinesisch und zockt gerne mit Freunden, spielt aber auch komplexe Brettspiele wie Carcassonne.
Ja, da sollte doch was zu machen sein, oder?
Moment, Herr Kaiser, es gibt da Kriterien, die bitte berücksichtigt werden
sollen. Oha, anspruchsvolle Kundin offenbar, muss man ja auch handeln können. Also Anja, was sind denn die Bedingungen, Kriterien?
Also, es muss sehr spannend sein. Mhm. Es darf richtig gruselig, sogar horrormäßig und brutal sein. Mhm. Es sollte möglichst eine Reihe sein, damit er richtig abtauchen kann. Mhm. Die einzelnen Bände sollten nicht zu dünn sein. Und auf keinen Fall dürfen die Geschichten zu kindlich sein.
Also, dick, nicht zu kindlich und auch, da kann es auch zur Sache gehen, da haben wir doch unsere Premiumkraft in der Kinderbuchabteilung, die Frau Marenholz. Komm doch mal her, Frau Marenholz.
Ich komme.
Ja. Das muss hier ein bisschen zacken.
Entschuldigung, ja, unser Buchladen ist so groß. Ich habe da gerade noch hinten was mit Manuela besprochen. Ja, also Kriterien habe ich ja mitbekommen und da habe ich auch das perfekte Buch sofort gefunden für den Sohn von Anja. Und zwar Die Auserwählten von James Dashner. Kennt man vielleicht auch unter dem englischen Titel The Maze Runner, ist auch verfilmt. Da geht es um eine Gruppe Jugendliche, die alle an einen Ort gebracht werden, die sie die Lichtung nennen. Sie alle haben gar keine Erinnerungen mehr an ihr bisheriges Leben und diese Lichtung ist umgeben von einem riesigen Labyrinth. Und die Jungs, also sind so ungefähr 50 Jugendliche, die da sind, eben wissen nicht, wie sie da hingekommen sind und wissen auch nicht, wo sie herkommen, aber sie wollen da raus und sie müssen durch das Labyrinth, um in die Freiheit zu kommen. Kleines Problem, das Labyrinth, das sind so riesige Mauern, die sich jede Nacht verschieben und überall lauern mörderische Kreaturen und die Zeit läuft. Das ist schon echt gruselig. Gibt 5 Bände, alle haben so um die 450 Seiten. Ich würde sagen, das erfüllt das Kriterium dick. Oder?
Klar, 450
Seiten schon, ne? Also Anja, versuch es doch mal bei deinem Sohn mit Die Auserwählten von James Dashner. Und das ist übrigens auch auf jeden Fall was für unsere nächste Kundin. Das hat man ja als Buchhändlerin irgendwie auch im Gefühl, schon bevor die so ein Buchgesuch äußern, ne? Ist ja auch so bei dir, oder?
Ja, ich habe ja früher bei McDonald's gearbeitet und da habe ich immer überlegt am McDrive-Schalter, was könnte die Person wohl bestellen? Und ich lag sehr oft richtig.
Siehst du?
Das ist eine Dame, der gefallen bestimmt 2 Cheeseburger und eine 6er Chicken mit süß-saurer Soße. Und bingo!
Ja, mal sehen.
Und so ein Gefühl haben wir jetzt auch. Mal sehen, ob
so ein Gefühl haben wir jetzt auch.
Ja, hallo, hier ist Virginia. Freut mich, hier im Buchladen zu sein. Da wollte ich schon immer mal vorbeischauen und mir einen Tipp abholen von Katharina für meinen Sohn. Der ist 14 Jahre alt, er liest sehr gerne, vorzugsweise Reihen, aber er ist da offen. Bisher hat er gerne gelesen Die Spione von Myers Holt, Harry Potter, Woodwalker und Seawalker. Und jetzt sucht er was aus dem Bereich Fantasy oder Science Fiction. Soll spannend sein und ob dick oder dünn ist ihm egal. Habt ihr da was für mich?
Habe ich doch richtig vorhergesehen.
Das stimmt. Du hast dieses Buchhändler-Feeling.
Ja, was du für McDonald's hast, habe ich für Bücher. Also, 14-jähriger Sohn, wie gesagt, da passt auch Die Auserwählten perfekt auf das Leseprofil von Virginias Sohn. Aber was wären wir für Buchhändler, wenn wir nicht noch einen Extra-Tipp hätten?
Ja, so ein bisschen Horizont erweiternd, also ohne Fantasy, aber dafür sehr realistisch und witzig. Von Orkun Ertner, was bisher geschah und was niemals geschehen darf. Langer Titel, witziges Buch und allein schon der erste Satz in diesem Buch. Wie immer brach der Krieg vor Ostern aus. Und da weiß ich noch, als ich das Buch gelesen habe, musste ich es mal sinken lassen. Genial. Um was für einen Krieg geht es? Es geht um Abiturientenkriege zwischen Schulen, eskalierende Straßenschlachten. Finn und Paul sind schon ewig beste Freunde und in diesem Abikrieg geschieht ein Unglück, ein Unfall. Paul kommt unter die Räder, er wird angefahren und er verliert sein Gedächtnis, aber nur das Kurzzeitgedächtnis. Immer wenn er einschläft, vergisst er, was er gerade erlebt hat. Und wenn er aufwacht, ist das Letzte, an das er sich erinnert, der Tag des Unfalls. Und jetzt machen sich Finn und der gedächtnisschwache Paul auf die Suche nach einem anderen Freund, der angeblich einen Anschlag plant. Das Ganze mit Showdown beim G20-Gipfel in Hamburg mitten im Schanzenviertel. Schon ein paar Jahre altes Buch, merkt man an dieser Stelle. Aber es ist rasant, es ist aktuell immer noch spannend und witzig, wie ein Nachfolger von Achtung von Chick. Für alle die, die das Buch mochten, Katharina.
Ja, das sind ja sehr viele. Ich gehöre nicht
dazu. Orkun Ertner, was bisher geschah und was niemals geschehen darf, das haben wir vorgestellt in Folge 38.
Oh, das ist echt schon lange her, aber ja. Das ist ja das Schöne. Ich finde das toll, gerade an unseren Buchladenfolgen, dass man immer noch mal Bücher empfehlen kann, die schon ein bisschen älter dann sind und deswegen dann schon als Taschenbuch vorliegen. Das ist ja schon auch ein Argument für viele Leute, das dann lieber als Taschenbuch zu kaufen, allein schon wegen der Kosten und manchmal auch wegen des Gewichts. Jetzt ist nicht Reisezeit zu Weihnachten, aber Trotzdem, dann kann man vielleicht ein Buch mehr verschenken.
Ja, genug gequatscht jetzt, genug geschwärmt von den alten Zeiten, Frau Mann.
Entschuldigung.
Ja, das Entschuldigung. Es ist das Weihnachtsgeschäft.
Es ist das Weihnachtsgeschäft.
Da ist die
nächste Kunde. Wir müssen weiter, wir müssen weiter. Ding Dong, ich bin Marie aus Zürich und suche Buchtipps für meinen 73-jährigen Vater, der ehemals gern segelte. Berichte von Boris Herrmann und Offene See von Benjamin Myers haben ihm sehr gefallen und der auch klassische Kriminalromane liest. Die Almenreihe von Martin Suter hat ihm auch sehr gefallen. In Klammern uns nicht. Es wäre schön, wenn das Buch eher erheiternd und nicht traurig ist und Tiere verschont blieben. Ich finde es ganz schön, dass man bei diesen Buchgesuchen auch mal so halbe Lebensgeschichten mitbekommt.
Das stimmt, man taucht ja ein und das ist ja für so wie beim Arzt die Anamnese.
Ja.
Also man möchte ja auch wissen, wer da einem, wie der Patient und Klient, wer da eigentlich vor einem steht.
Das ja,
damit,
so
man auch, damit man nicht irgend so ein Breitband-Antibiotikum verschreiben muss, sondern damit man auch gezielt behandeln kann.
Gezielt behandeln mit einem Buch und ich meine, der Hinweis zum Beispiel, dass Tiere verschont bleiben, ist ja schon wichtig. Wenn Tiere zu Tode kommen in Büchern ist für mich nicht so schlimm. Für mich ist eher schlimm, wenn es mit Kindern ist. Aber ich kenne durchaus auch Menschen, die sagen, ich kann auf keinen Fall ein Buch lesen, wo ein Tier stirbt.
Aber das literarische Profil ist ja auch super. Offene See, Benjamin Myers, einer meiner All-Time-Favorites, haben wir auch in der Frühzeit unseres Podcasts.
Ja, in der Frühzeit.
Ja, besprochen.
In Jetzt der ich einen, Steinzeit.
In der Steinzeit, also in der Jungsteinzeit, in der Stonehenge-Phase unseres Podcasts. Ich habe einen Krimi mitgebracht mit Segelvibes, Mörderische Brandung von Marcelli Taylor. Und es geht da um Cass Lynch. Und die ist ein Skipper, eine selbstbewusste junge Frau, die lebt im Prinzip auf ihrer Yacht. Und jetzt soll sie in ihrer Heimat, den Shetlandinseln, ein altes Wikingerschiff für Filmaufnahmen betreuen. Und sie fährt also zurück in die Heimat und alles ist auch ganz super, sie kennt sich da aus. Und dann an Bord dieses Wikingerschiffs befindet sich eine Leiche aus der Filmcrew. Und sie ist plötzlich dann selbst unter Verdacht. Und das ist ein ganz schöner Krimi, ruhig, landschaftsintensiv mit Segler-Thematik.
Segeln, da hätte ich auch so einiges zu sagen.
Jetzt geht's los.
Segelbücher. Ich habe ja tatsächlich im Sommer, und ich glaube, das habe ich im Podcast noch gar nicht vorgestellt, nicht eins davon. Ich habe 3 Segelbücher gelesen im Sommer. Davon war eins ganz schrecklich, das stelle ich hier nicht vor. Aber 2 fand ich ziemlich gut. Und dann haben wir ja auch noch in blau-kalter Tiefe unser All-Time-Segel-Favorite von Christina Hauff. Den haben wir auch schon mehrmals vorgestellt mit diesen Pärchen, die auf den Segeltörn zusammengehen. Und dann ist da dieser charismatische Skipper an Bord.
Mit den tiefblauen, blau-kalten Augen.
Mit den tiefen, blau-kalten Augen. Aus der Reihe Daniel interpretiert Metaphern für die Autorinnen, die diese selber noch gar nicht auf dem Zettel hatten. Charismatischer Skipper Erik und dann kommt auch noch ein Sturm auf, jede Menge Konflikte und auch sehr viel Segel-Content in blau-kalter Tiefe von Christina Hauff. Schon mal merken, Marie, für deinen Vater. Dann habe ich jetzt, wie gesagt, neu gelesen Blaue Tage von Tatjana van der Beek, eine Autorin, die ich noch gar nicht kannte. Echte Entdeckung für mich. Das Buch war auch echt cool. Das spielt auch auf einem Katamaran. Geht das als Segelschiff durch?
Ich bin kein Segler, würde sagen ja. Als
ich
Laie.
Würde auch sagen
als
ja.
Laie.
Da sind ja irgendwie Segel dran. Außerdem ist...
Ja, ne?
Ja doch, na klar.
Ja, ja klar.
Jetzt kommt nämlich auch der interessante Plot-Twist gleich. Also das ist auf jeden Fall irgendwas mit Segeln. Pass auf. Ein Vater lädt seine beiden Töchter, Emma und Leo, inklusive deren Ehemänner, zum 60. Geburtstag auf diesen Katamaran ein. Turns out, niemand von diesen Leuten kann segeln. Kleines Problem dann für diesen Turn.
Klärt man vorher manchmal.
Klärt man eigentlich vorher, aber das geht ja dann fast schief und dann beschließen sie, okay, wir müssen so eine Skipperin an Bord holen und das ist dann Alex. Skipperin Alex, die kommt dann auch an Bord, um das Ding zu segeln. Zu segeln nehme ich an. Oder meinst du, das fährt mit dem Motor? Ist ein bisschen wie bei Cowlitz Hills, die reden auch immer über so seltsame Sachen, von denen sie keine Ahnung haben. Und wo
aber ich
immer denke, google so ein, doch mal.
Es gibt doch einen Katamaran, der von Hamburg
kurz.
Nach Helgoland fährt.
Ja, der hat
und
keine
ich,
Segel.
Ich wollte gerade sagen,
aber
das wäre ja ein
Katamaran,
bisschen...
es gibt auch Katamarane. Ne?
Ja, na klar, Segeln. Das sind doch diese mit den 2 Dingern da.
Ja, da gibt es doch auch welche mit Segeln.
Ja.
Also dieser hier hat Segel. Ich bin mir, es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ich es gelesen habe, aber ich bin sehr sicher, das hatte Segel. Sinnlose Diskussion an dieser Stelle. Zurück zum Buch. Skipperin Alex kommt also an Bord und natürlich im Hintergrund brodeln diverse Probleme. Emma will super gerne ein Kind, Leos Mann möchte auch sehr gerne ein Kind, aber Leo nicht. So, also das ist schon mal eine schwierige Situation, weil keiner weiß es irgendwie so von dem anderen. Und beide Schwestern sind außerdem sauer auf den Vater, vor allem Leo. Und die Anspannung steigt und steigt und steigt von Seite zu Seite. Und dann ist auch noch die Frage, was geht da mit Leo und Alex? Mhm. Also so ein, auch wie Christina Hoff, so ein Kammerspiel
unter Deck, sagt man da. Ne?
Kammerspiel unter Deck, sagt man, ja. Oder Kammerspiel auf den Wellen. Ja. Oder Kammerspiel unter vollen Segeln. Mhm. Um also eine Segelmetapher anzubringen.
Ja.
Also, Blaue Tage von Tatjana van der Beek. Cooles Segelbuch. Und dann habe ich noch Blaue Wunder, ist auch so Namensgleichheit. Ne?
Ja, also das so ist Segel. Schon klare Farbe. Also grünes Wunder wäre auch doof. Also ist, doof. Meer und Himmel, beides blau, schon klar.
Blaue Tage, blaues Wunder, blaukalte Tiefe. Mhm. Naja, Blaues Wunder von Anne Freitag, das war auch echt eine Weile auf der Bestsellerliste. Da geht es um den Firmenboss Walter, der zwei leitende Mitarbeiter und deren Ehefrauen auf seine Yacht einlädt. Ich glaube, da sind keine Segel im Spiel. Vielleicht ist das doch kein Tipp für Maries Vater. Soll ich es trotzdem sagen?
Aber ist doch auf einer Yacht.
Ja, Yacht. Zählt vielleicht auch.
Na, das gilt doch total.
Ja, das gilt.
Bei Flaute?
Ja, genau. Kann man da bestimmt irgendwo ein Segel? Oh Gott, ja. Wir kriegen ganz viele Mails von Seglern hier nach dieser Folge. Ich weiß es jetzt schon. Also, Firmenboss Walter, zwei leitende Mitarbeiter, deren Ehefrauen auf der Yacht. Außerdem an Bord Walters Ehefrau und deren Sohn David. Und alle diese Personen konkurrieren auf die eine oder andere Weise um Walters Aufmerksamkeit. Und alle Ehen der an Bord befindlichen Personen sind problematisch. Überall lauert Ungesagtes. Jeder hat irgendwie ein Geheimnis. Es gibt Begierden, Intrigen, Täuschungen und Enttäuschungen. Ein Kammerspiel des Grauens auf dem Wasser. Bisschen viel Midlife für meinen Geschmack, aber insgesamt echt ein cooles Buch.
Aber die Plots, sagen wir, ähneln sich
ja,
schon.
Ja. Ich habe da auch ein bisschen Probleme, die auseinanderzuhalten. Ich habe so einen Instagram-Post gemacht dazu und da habe ich natürlich direkt meinen Namen verwechselt von einer der Ehefrauen.
Also Buchtrend, Seglerroman kann man also schon behaupten, ne?
Ich denke schon, mal sehen, was nächstes Jahr dann noch alles kommt. Wie gesagt, es gab ja noch mehr, die ich mir hier nicht vorstelle, weil die schlecht waren, aber es war schon echt eine Häufung in diesem Jahr.
Also sehr viele Tipps für Marions Vater, zählen wir nochmal der Vollständigkeit halber auf. Blaue Tage von Tatjana van der Beek, Blaues Wunder von Anne Freitag und In blaukalter Tiefe von Christina Hauff und Die mörderische Brandung von Masali Taylor.
Das läuft bei euch Weihnachten, Marie. Ja. Ich sehe es vor mir. Dazu vielleicht noch ein kleines Modellsegelboot schenken und das Überraschungspaket für den Vater ist perfekt. Ich würde jetzt gerne euch einen Tee trinken und ein bisschen Mittag machen, Herr Kaiser.
Mittag machen, wir haben gerade erst angefangen. Wir sind ja gerade auf Betriebstemperatur.
Ja, aber wir haben schon jetzt einiges hier abgerissen.
Entschuldigung, nein, keine Chance, da geht es sofort weiter.
Nicht, dass die Leute wieder überfordert sind von zu vielen Buchtipps. Ich esse mal ein Stück Waffel. Das kann ich doch mal kurz hier so neben der Kasse. Meinst du, man darf neben der Kasse essen?
Ja, aber nicht reinkrümeln, bitte, Frau Marenholz.
Okay, ich mache ganz vorsichtig. Mm. Kollege Kaiser hetzt mir hier durch meinen Arbeitsalltag, ist ja unglaublich.
Hallo im Buchladen, mein Name ist Marion. Ich würde gerne die Gelegenheit ergreifen, mich heute ein bisschen von euch beraten zu lassen. Und zwar lese ich sehr viel und lese sehr gerne Familiengeschichten, Liebesromane, wo es auch schon ein bisschen um reifere Protagonisten geht, die so aus ihrem Leben erzählen. Und wenn die Zeit noch bleibt, wäre ich über einen Tipp dankbar für meinen Mann. Der liest sehr gerne Krimis, Thriller, Spionagegeschichten. Aber welche, die ein bisschen mehr Hintergrund haben und wo man nicht gleich von Anfang an weiß, wer könnte der Mörder sein oder wer ist derjenige welcher. Ja, vielen Dank schon mal und ich wünsche eine schöne Weihnachtszeit. Macht weiter so. Herzliche Grüße aus Nürnberg.
Familie und Liebe, mehrere Generationen, da haben wir doch was Aktuelles, Frau Marenholz, nämlich Miriam Georg, die Verlorene, haben wir gerade erst im Podcast
vorgestellt.
Mit Schlesien-Vibes. Es geht um Laura, eine junge Frau von heute und die ist auf Spurensuche in Schlesien und versucht, die Geschichte ihrer Familie, die DNA ihrer Familiengeschichte zu erkunden, eine alte Liebesgeschichte ihrer Großmutter und die Familiengeschichte aus dieser Zeit mit Kriegswirren und allem drum und dran. Dieses Buch hat uns beide, Katharina, begeistert.
Genau, und da kann man einfach nochmal in die vorvorige Folge reinhören. Da haben wir uns sehr lange, sehr ausführlich darüber unterhalten. Ich habe auch noch was für Marion, und zwar das kleine Haus am Strand. Es ist im Grunde genauso, wie es klingt, aber ich empfehle es trotzdem mal. Ich habe es im Sommer sehr gerne gelesen. Julie wird nach 20 Jahren Ehe von ihrem Mann verlassen. Reifere Protagonistin,
ja,
wird erfüllt hier und beschließt nach kurzer Schockstarre ihren Traum vom Haus am Meer zu verwirklichen. Sie kauft dann unbesehen ein kleines Haus auf einer Insel vor South Carolina. Das, weißt du, das ist dieses Land da, dieses Marschland, wo Gesang der Flusskrebse spielt. Und dieses Haus ist, surprise, total runtergekommen. Aber zum Glück lernt Julie gleich am ersten Abend den hinreißenden Dawson kennen.
Wahnsinnig gut aussehend.
Der zufällig, wahnsinnig zufällig, eine Baufirma hat und für einen guten Preis, na klar, alles tipptopp renoviert. Zwischendurch muss sie sich noch mit ihrer anstrengenden Schwester versöhnen, ihrem verunfallten Fast-Ex-Mann beistehen, sich einen Job suchen. Ich sage nur Buchladen, da sowas. Also da ist so ein Buchladen, da können sie vielleicht ein bisschen arbeiten, zufällig. Und ihre nervige Mutter in Schach halten. Ich finde das wunderbar zum Zwischendurch auf dem Sofa snacken, so wie so eine Marzipankartoffeln, irgendwie immer noch rein.
Rund, formschön und ein bisschen süß auch.
Genau, und kann man immer noch zwischen zwei größeren Mahlzeiten, ist ja oft bei vielen, bei uns nicht so, aber bei vielen Familien wird ja eine Mahlzeit nach der anderen serviert, Weihnachten. Und da zwischendurch geht noch eine Marzipankartoffel und zwischen zwei dicken Büchern, die sehr anspruchsvoll sind, geht auf jeden Fall nochmal das kleine Haus am Strand von Rachel Hanna.
Ich sehe schon den Blurb auf der Rückseite dieses Buches. Katharina Marenholz, Doppelpunkt. Ein Buch wie eine Marzipankartoffel.
Ja, das könnte schwierig werden, weil auf dem Cover so ein Sonnenuntergang und ein Strand zu sehen ist. Weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber ich stelle das gerne zur Verfügung, lieber Atlantik Verlag, wenn ihr das zitieren möchtet.
Für Marions Mann habe ich auch einen Buchtipp, nämlich ein Buch, das wir schon vor einiger Zeit in Folge 112 vorgestellt haben. Das Haus am Gordon Place. Das ist von Carina Urbach, die war in dieser Folge auch Interviewgast.
Ja, das war sehr nett.
Ganz sehr nett. Ein Spionage-Thriller mit Wurzeln im Zweiten Weltkrieg. Es geht um den Historiker Professor Hunt. Der wird heute, also in der Gegenwart, in New York verhaftet. Englischer Geheimdienst ist da und er sagt, kommen Sie sofort zurück nach London, weil in seiner Wohnung ein Mord geschehen ist. Und er wird vom Geheimdienst zurückgebracht nach London und recherchiert da mit einer MI6-Agentin vom britischen Geheimdienst. Und es stellt sich raus, der Tote und die anderen Bewohner des Hauses am Gordon Place, die haben eine gemeinsame Geschichte. Und die beginnt in Wien nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da spielt dann die andere Hälfte der Geschichte sozusagen Schnitt 1948. Es geht um Daphne, eine britische MI6-Agentin damals, die arbeitet in so einem Abhörtunnel in Wien. Wien war damals nach dem Krieg wie Berlin geteilt in mehrere Sektoren. Und es geht um die Suche nach Nazi-Gold im russischen Sektor. Und die Spuren führen nach London von heute in das Haus am Gordon Place. Carina Urbach hat's geschrieben, 18 Euro.
Das ist ja übrigens der zweite Band einer Reihe um diesen Professor Hunt. Also den ersten haben wir beide ehrlicherweise gar nicht gelesen. Aber vielleicht möchte Marions Mann ja mit Band 1 anfangen. Der heißt Cambridge 5 und da geht es auch um Spionage, russischer Geheimdienst. Und die Spione sind da irgendwie so im Uni-Umfeld. Also diese beiden Bücher für Marions Mann, der gerne Krimis, Thriller und Spionageromane mag. Das Haus am Gordon Place und Cambridge 5. Und das sind auch Bücher für Claudia übrigens. Da habe ich gerade schon diese beiden Bände verkauft.
Ach, wann denn? Wie denn?
Ja, eben so zwischendurch.
Ah, wie eine Marzipankartoffel.
Multitasking. Sie wollte nämlich ein Buch mit Efeu, College, Flair und Regen. Da denke ich natürlich als erstes an England. Und sie hat Donnerthart schon gelesen, ne? Hier der Klassiker.
Die geheime Geschichte, genau.
Nicht nur Distelfinken, Klassiker von Donnerthart, auch die geheime Geschichte. Und sie hat auch schon diverse Young- oder New Adult Bücher gelesen, die an Universitäten spielen. Es darf, hat sie mir erzählt, muss aber nicht literarisch ein bisschen anspruchsvoll sein. Und schön wäre es, wenn es um Kunst oder Literatur geht. Da passte Carina Urbach doch super, oder nicht?
Ja, finde ich super. Also wirklich, du hast dieses Buchhandler McDonald's Chicken McNuggets gehen.
Ja, ich sag's ja. Cambridge 5, das Haus am Gordon Place von Carina Urbach, an Claudia verkauft und an Marions Mann, beziehungsweise an Marion, sie schenkt es ja ihrem Mann.
Ja.
Die Kasse klingelt. Und ich habe das auch schon gleich sehr schön verpackt. Ich sag nur Kimono-Style.
Kimono-Style. Wir haben ja schon eine Verpackungsgeschichte, aber Kimono-Style sagt mir erstmal noch nichts.
Echt nicht?
Nee.
Ach, guck mal, dann hast du wohl noch nicht, kleiner, unauffällig eingeschobener Werbeblock, dann hast du wohl noch nicht gut genug unser neues Book Journal gelesen. Da habe ich doch extra auf eine Verpackungsseite gestanden.
Ah, das gerade, genau, ja. Tatsächlich.
How to Wrap, wie man ein Buch verpackt. Hier, guck mal, kannst du dir mal die schönen Zeichnungen angucken?
Ah, schön. Das ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das macht. Das sieht, also Kimono-Style bedeutet, das sieht dann aus wie, auch, man kann das sagen, wie ein Oberhemd und da kann man in der Mitte sowas reinstecken, also mit Kragen. Eine Verpackung mit Kragen.
Sozusagen, genau. Und das Schöne ist, man kann mehrere Falten sozusagen da herstellen und da kann man so ein Lesezeichen vielleicht reinstecken. Mhm. Oder
Blümchen, eine Tanne.
Eine kleine Tanne, genau. Oder einen ganz dünnen Schokoladenweihnachtsmann. Und das ist schon relativ schwierig, aber hier ist es Schritt für Schritt die Anleitung in unserem Book Journal. Und fällt mir, haben wir das überhaupt schon jemals im Podcast erzählt, dass es das gibt?
Book Journal, Katharina, was ist denn das wohl?
Na, ich meine wirklich, ich glaube, wir haben das noch nicht im Podcast gesagt. Wir haben nämlich, wir sind ganz stolz, dass es jetzt seit diesem Jahr Eat, Read, Sleep Produkte gibt. Und zwar dieses Book Journal, wo man seine gelesenen Bücher eintragen kann und halt auch noch so einiges mehr. Also man kann so ein
Buchtagebuch ist das?
Genau, so ein Buchtagebuch.
Kann man sagen, wie man es fand, für das eigene Archiv sozusagen. Ja?
Genau, so ein eigenes Archiv. Und dann gibt es halt noch so ein paar Sonderseiten, wo man sich zum Beispiel so Adressen notieren kann von besonderen Buchläden, die man immer mal besuchen wollte. Oder auch so Buddy-Reads, die man mit Freundinnen zusammen machen will. Oder so ein Mandala, wo man für jedes gelesene Buch ein kleines Feld ausmalen kann. Und dann, wenn man ganz viele Bücher gelesen hat, hat man so ein sehr schönes, buntes Mandala.
Und es ist wirklich auch wahnsinnig schön gestaltet. Es hat so einen orangefarbenen Farbschnitt, also in Eat, Read, Sleep Orange.
Auf jeden Fall eigentlich auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, genau wie unser Eat, Read, Sleep Kalender für 2026.
Jeden Tag eine kleine Buchüberraschung, entweder ein Quiz oder ein Buchtipp oder ein Rezept.
Genau.
Auf der Metaebene wäre es dann, wenn man dann dieses Book Journal einpackt im Kimono-Style.
Ja, das stimmt. Dazu könnte man sich zwei kaufen, eins behalten und nebenbei die Anleitung lesen.
Genau.
Das stimmt. Gibt es übrigens überall im Buchhandel oder wenn die das nicht da haben, dann kann man das da auch bestellen. Das machen die bestimmt gerne für euch. So, dann haben wir, glaube ich, schon wieder eine Kundin da hinten an der Tür. Ist schon ein bisschen dunkel geworden. Ich kann es gar nicht richtig sehen.
Die Tage gehen aber auch schnell vorbei.
Es ist Wahnsinn. Im Dezember. Bald werden sie wieder länger. Das ist für mich so fast ein größerer Feiertag als Weihnachten. Ehrlich
wirklich?
Gesagt. Der 21. Dezember, wenn es wieder aufwärts geht. Findest du nicht? Nein, gut, ich finde, Weihnachten ist für dich. Oh Gott, er guckt mich entsetzt an. Bist du verrückt? So ein komisches heidnisches Fest gegen Weihnachten zu tauschen.
Ja, wenn man ganz genau hinschaut, ist natürlich der 25. Dezember auch in Wahrheit im Kern ein heidnisches Fest. Das würde jetzt aber zu weit führen.
Ja, jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Naja, ursprünglich, dass der Weihnachtstermin steht ja erst dieser Weihnachtstermin seit dem 4. Jahrhundert fest. Und da hat man einfach ein altes römisches Fest vom Sol Invictus, von der unbesiegten Sonne, ja, hat man einfach getauft und christlich gemacht. Vorher war Weihnachten noch gar nicht so entscheidend, sondern mal gesagt, Christentum wird Staatsreligion und jetzt nehmen wir auch so ein super populäres Fest, nämlich das vom 25. Dezember, so auch ein Sonnenfest und feiern das plötzlich jetzt christlich.
Ach.
Das ist erst seit dem 4. Jahrhundert so. Es gab vorher ganz andere Weihnachtstermine. Der 6. Januar ist ein uralter Weihnachtstermin.
Ja, das stimmt.
Das Epiphanias.
Da feiern ja die Griechen zum Beispiel.
Genau,
auch
aber das war schon im alten Ägypten, war das irgendwie auch. Also es gab mehrere im frühen Christentum mehrere Weihnachtstermine. Weihnachten war eben noch, wie gesagt, noch nicht so entscheidend, sondern Ostern war das entscheidende Fest. Ne? Und deshalb gab es auch im puritanischen England, hat man Weihnachten nicht gefeiert. Es galt als heidnisches Fest.
Der Bücherpodcast, der nebenbei auch noch mal so ein bisschen theologisches Wissen übermittelt. Wir wollen ja eh bald einen Theologie-Podcast machen, Daniel.
Schon seit 5 Jahren wollen wir das
schon
machen.
Schon seit langer Zeit.
Partywissen Religion.
Wärt ihr daran interessiert, könnt ihr uns mal mailen. Dann treiben wir das mal voran wie unsere anderen Projekte, die wir nicht fertig kriegen, weil wir so viele andere tolle Sachen zu tun haben.
Zum Beispiel die nächste Kundin zu betreuen, Carla.
Ja. Hallo ihr beiden, Meine Mama und ich sind wirklich große Fans von eurem Podcast und waren auch bei eurer Jubiläumsshow in Hannover. Jetzt suche ich nach einer Buchempfehlung für sie für Weihnachten, was immer gar nicht so einfach ist. Meine Mama ist großer Fan von Familiengeschichten, die auch gerne über mehrere Generationen spielen dürfen. Ich glaube, wir teilen auf jeden Fall eine Vorliebe für weibliche Protagonistinnen. Wenn ihr irgendwelche Tipps für mich habt, auch gerne Neuerscheinungen, wäre ich euch super dankbar. Genau, ganz liebe Grüße.
Ja, Carla, wir haben noch immer Miriam Georg in der Hand. Die Verlorene ist für euch auf die 12, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist das Weihnachtsgeschenk für die Mutter.
Ich habe gerade noch eine andere wunderbare Familiengeschichte gelesen mit mehreren Generationen aus Wales. Ein neues Buch, Wilder Honig von Carol Lewis. Da geht es um einen Obstgarten, um drei Frauen, um 11 Briefe und die Geschichte einer großen Liebe. Es geht um Hannah, die hat ihr ganzes Leben in diesem kleinen Ort in Wales verbracht. Sie hat lange mit dem Schriftsteller und so einem Walisisch-Experten John zusammengelebt, gegen alle Widerstände damals im Dorf. Jetzt ist er tot, nach langer Krankheit gestorben. Und er hinterlässt Hannah diesen Obstgarten, mehrere Bienenvölker, er war Imker, und 11 Liebesbriefe und ein Geheimnis, denn er hat eine Tochter mit einer anderen Frau. Und da ist plötzlich dieses Paradies, der Obstgarten, die summenden Bienen, das ganze Idyll, das zerbricht. Hannah und ihre Schwester treffen dann diese Tochter und wir erleben zusammen ein Jahr in diesem Apfelbaumgarten. Und immer wieder werden dann zwischendurch erzählt diese Briefe. Und John hat ja die Sprache der Bienen verinnerlicht und er hat sehr viele Honig- und Bienenmetaphern da drin. Also jede Honigmetapher wurde genüsslich herausgeschleudert sozusagen. Und ich sag mal, Honigmetaphern von hier bis zur Klatschmundwiese, ja. Es ist genau mein Ding. Es hat mit den Äpfeln, mit den Apfelbäumen ein bisschen Vibes von
Ewald Ahrens.
Total alte Sorten, ja. Man erfährt wahnsinnig viel über Bienen, wie eine Königin, ich sag mal, entsteht über Futter, ja, wie sie dann abgesägt wird von ihrem Volk, wie Völker im Frühjahr ausschwärmen. Das ist ja ein besonders erratischer Moment im Leben eines Bienenvolkes. Und alle diese Vorgänge im Leben einer Biene haben ihre Entsprechung im Leben des Menschen. Ich finde das toll. Also so Metaphernalarm, ein sehr schönes Buch. Ich habe das sehr gern gelesen und ich kann mir vorstellen, dass es euch auch mit eurem Weihnachtsgesuchprofil entspricht. Wilder Honig, Carol Lewis aus Wales.
Das ist doch das Buch, was wir neulich vom Klett-Cotta Verlag bekommen haben, als wir in Stuttgart da waren und die uns mal ihren Verlag gezeigt haben.
Genau, da waren wir da und die hatten dann uns dieses Buch vorgestellt. Und als die sozusagen in 3-4 Sätzen skizziert haben, worum es geht, habe ich mich auch schon sehr interessiert gezeigt.
Ich auch, aber ja. Du hast dann das Buch bekommen und wolltest es mir ausleihen. Jetzt
ich überlege,
ob das wohl was für mich ist. Das was, weil als der Name Ewald Ahrens fiel, war ich kurz raus. Meinst du, das ist was für mich? Oder zu viel Natur.
Ich glaube, dir wäre es, glaube ich, zu metaphernintensiv. Ich glaube, da stehst du nicht so drauf. Es ist schon wirklich, also er geht immer von einer Bienensituation aus und sagt, genau so ist es bei Menschen. Also in meinen Worten.
Ich glaube, das ist doch nichts für mich.
Ich ringe noch mit mir. Eigentlich möchte ich, dass es etwas für dich ist. Ich werde es dir geben, ich kann es dir mitgeben und dann teste es mal aus. Du kannst es ja mal anlesen.
Ich kann es mal anlesen. Und das Schöne ist ja bei solchen Büchern, ich finde, das kann man wunderbar zu Weihnachten verschenken, im Kimono-Style verpacken, in diese Kimono-Falte so einen kleinen Honiglöffel reintun und dann noch ein Glas Honig dazu verschenken. Siehste. Sowas liebe ich, so Themengeschenke.
Total, wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Deshalb arbeitest du bei Booktopus.
Ja, so ist es.
Unglaublich, in der Verpackungsabteilung.
Ich arbeite in der Verpackungsindustrie.
Ja, und bei Klett-Cotta, da waren wir, als wir in Stuttgart waren, und das war auch total interessant. Wir haben da sehr nett gesessen im Verlegerbüro, im Verlegerkonferenzsaal mit ganz vielen Ölgemälden an der Wand und mit ganz viel Geschichte, auch mitten in Stuttgart.
Ja, das ist toll. Da haben die gesagt, ey, ihr seid in Stuttgart, da kommt doch mal auf einen Kaffee vorbei. Und ich meine, wir sind öfter mal in Verlagshäusern in Hamburg, bei Rowohlt oder bei Carlsen zum Beispiel. Aber das ist, falls wir mal in eine Stadt kommen und da ist ein Verlag, könnt ihr uns auch gerne einladen. Wir würden uns auch gerne andere Verlage mal angucken. Fischer Verlag zum Beispiel hat eine sehr schöne Dachterrasse, habe ich gehört.
Ja, Mensch, Frau Marenholz, du musst mal, glaube ich, in die Kinderbuchabteilung. Da sucht nämlich Gabriele ein Geschenk für ihre 5-jährige Enkelin, die Reime liebt. Hast du da was? Ich würde sagen, ich mache uns mal einen Kaffee dabei, denn Pause muss ja auch sein und ein bisschen habe ich auch Hunger.
Ah, jetzt können wir doch eine Pause machen.
Also eine kleine Pause.
Na gut, dann bin ich gespannt auf den Kaffee. Kannst du die Mikrowelle benutzen. Und ich habe natürlich was für Gabriele, für ihre 5-jährige Enkelin, die Reime liebt. Nämlich auf jeden Fall schon mal alles von Dr. Seuss, was in Deutschland erschienen ist. Zum Beispiel das Schlummerbuch. Das sind 56 wunderbar verrückte Seiten übers Schlafengehen. Und alles ist natürlich gereimt. Ich lese dir mal ein Beispiel vor, da hinten in der Küche, Daniel. Gähnen steckt an, so ähnlich wie Lachen, fängt einer erst an, müssen alle es machen. Bei Wilwens Freunden, so wird berichtet, hat man Gähner bis hinab in die Rachen gesichtet.
Haha, sehr schön.
Also es ist abends und alle werden müde. Die Fluffiflaumflügel bauen sich noch schnell ein Nest. Der Zugbrückenzieher gähnt, der Hinkelhorn-Bläser-Club liegt sogar schon im Bett. Und auch ihre Hörner haben jeweils da so einen eigenen Schlafplatz. Das sieht man auf der Illustration, total witzig.
Zugbrückenzieher? Was ist das? Ist das ein Ornithologiebuch oder was?
Nein, das sind alles frei erfundene Wesen. Das ist so typisch Dr. Seuss. Der hat sich ja wirklich so abgefahrene Wesen ausgedacht. Manche sind so menschenartig und manche sind irgendwie so gekreuzt aus verschiedenen Tieren. Total fantasievoll, ganz, ganz toll. Ich sag mal so, nie wurde das Gegähne und Geschnarche, das Schlafwandeln und Träumen, Schlafen und Schlummern fantasievoller gereimt als hier in diesem Buch Dr. Seuss. Schlummerbuch, fantastisch übersetzt übrigens von Nadja Budde. Das ist ja nicht leicht, so Sprachspiele zu übersetzen. Und auch ein schönes Buch für Kinder, die Reime lieben. Monster, Monster, fast umsonster von Jan Kaisert. In dem Buch geht es um eine Monsteragentur, die so Monster für Dienstleistungen verkauft. Zum Beispiel Bärbel in Burgunderrot, heute im Sonderangebot. Garantiert den Lufttransport zu jeder Zeit an jeden Ort. Oder Heinz, so ein Monster, das alles reparieren kann. Der Preis für dieses Ungeheuer, 112 plus Mehrwertsteuer.
Witzig!
Ja, ist wirklich witzig. Ja. Und dazu gibt es auch ganz, ganz großartige Illustrationen, auf denen man so ganz viel entdecken kann.
Katharina, kommst du jetzt endlich mal? Kaffee!
Ja, komm ich doch. Also hier, Gabriele, geh einfach mit diesen Büchern zur Kasse. Dr. Seuss Schlummerbuch und Monster, Monster, fast umsonster von Jan Kaiser. Vielleicht nimmst du auch gleich den zweiten Band dazu, der ist gerade erschienen. Deine Enkelin wird sich garantiert freuen. Ich komme! Die Kasse ist da hinten, ich muss zu Daniel.
Ja, Pause muss ja auch wirklich mal so sein. Also zumindest so eine kleine.
Ja, wir haben hier so ein paar Kekse. Der Kaffee hier. Fertig?
Kaffee ist fertig. In der Mikrowelle, à la Marenholz sozusagen.
Bisschen was aufgewärmt aus der Kantine.
Oh, was machen wohl andere Buchhändler in ihrer Pause? Ob die da wohl auch lesen?
Ich dachte, was machen andere, wenn man Kaffee umkippt? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wenn da mal sowas.
In der Buchhandlung? Ja, das ist ein Drama.
Ja, ist ein Drama. Ja, was machen die wohl in der Pause? Lesen? Weiß ich nicht, vielleicht.
Stricken kommt aufs Buch an. Also es gibt ja Bücher, von denen ich mich auch nicht losreißen kann und wo ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht.
Wo man dann in jeder Pause weiterliest, ja. Das mache ich übrigens gar nicht so. Das hast du schon oft erzählt, dass du auch in der Bahn liest. Ich bin nicht so ein Zwischendurchleser, nicht mehr. Habe ich früher öfter gemacht. Aber ich mag es lieber, wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Zeit zu lesen.
Ja, das hat mich ja das Leben gelehrt, dass ich diese Zeit immer nie sicher habe und deshalb nehme ich alles, was ich kriegen kann. Ja, es ist so. Und wenn ich im Theater bin und ich habe eine viertelstündige Pause, dann habe ich 20 Minuten, dann habe ich 20 Minuten, in denen ich lesen kann. Da schafft man schon was weg.
Ich mache das meistens abends. Aber du gehst ja immer so früh ins Bett.
Wir gehen ja immer so früh ins Bett und dann gucken wir mal noch zum Einschlafen irgendeine kurze Folge einer Serie. Und
ich glaube,
zum Beispiel.
Ich glaube, aber ihr schlaft irgendwie, also du zumindest schläfst dann direkt nach 10 Minuten ein, weil ich so oft abends WhatsApp an dich schicke und da ist immer nur noch zugestellt, aber nicht gelesen. Ich schon, Daniel ist wieder beim Fernsehen eingeschlafen. Du schläfst ja sowieso, das ist unglaublich. Daniel kann in jedem Ort innerhalb von wenigen Sekunden einschlafen.
Meine geheime Superkraft, genau.
Deine geheime Superkraft, ja, das ist aber praktisch. Und deswegen glaube ich schon, dass du sofort, wenn dann noch ein Bett zur Verfügung steht, sofort schläfst.
Total.
Ich nicht.
Ja, und deshalb brauche ich eine andere Leseorganisation. Das heißt, ich kann. Ja. So am Wochenende ist es dann eher so der Fall. Dann liege ich auf dem Sofa und dann da schaffe ich auch was weg. Also da werden ganze Bücher dann auch weggesucht, das vor allen Dingen am Wochenende.
Und da schläfst du aber nicht ein dann dabei.
Nein, nein, nein. Das ist ja Lesen macht ja nicht müde. Wenn das Buch gut ist, dann bleibe ich natürlich wach. Aber wenn ich beim Lesen einschlafe, ist das ja auch ein Symptom. Ne?
Wobei, wenn man richtig müde ist, kann man eigentlich bei jedem Buch einschlafen. Naja,
das stimmt,
wobei.
Aber, na, das ist Aber das würde uns schon nochmal interessieren. Ihr Buchhändler, was macht ihr eigentlich in der Pause? Lest ihr da? Strickt ihr da? Was macht ihr? Wann macht ihr? Ich könnte ja auch nicht an der Kasse sitzen und ein Buch lesen oder so. Wir machen das ja auch nicht in unserer Arbeitszeit. Wir
machen ja auch nicht Pause an der Kasse, sondern im Aufenthaltsraum vermutlich.
Wann lest ihr und was macht ihr in der Pause?
Ja, Buchhändler, schreibt uns, wann lest ihr, was macht ihr in der Pause? Und alle anderen, schreibt uns, lest ihr abends oder in der Bahn oder im Theater?
Könnt ihr das? So 15 Minuten am Stück und dann wieder zumachen.
Speed lesen zwischendurch, ja oder nein?
Eat, Read, Sleep at ndr.de. Ja, weiter geht's. Sehr viel los. Wir müssen zurück, Katharina. In die Kinderbuchabteilung geht's für dich. Vielleicht gehst du da schon mal hin. Bärbel, die steht da vorm Regal, 12 bis 14 Jahre. Ich habe sie vorhin schon gesprochen. Sie sucht da ein Weihnachtsgeschenk für ihr 13-jähriges Enkelkind, das sich für griechische Mythologie interessiert. Gibt es da Bücher, die Kinder in dem Alter wirklich gut lesen und auch verstehen können?
Don't get me started. Griechische Mythologie liebe ich. Und da gibt es auch sehr viele Bücher. Natürlich der Klassiker als erstes hier, muss er genannt werden, Percy Jackson. Falls dein Enkelkind das noch nicht kennt, Bärbel, dann unbedingt hier mit dem ersten Band anfangen. Von Rick Riordan, offiziell ab 11, geht aber ganz schön zur Sache. Das passt auf jeden Fall auch für 13-Jährige. Und ich glaube, ich habe noch nie gesagt, worum es eigentlich geht bei Percy Jackson, obwohl wir das hier schon öfter empfohlen haben, weil es echt ein Klassiker ist inzwischen. Percy ist eigentlich ein ganz normaler Teenager in New York, aber uneigentlich der Sohn von Poseidon und damit ein Halbgott. Und damit hat er auch übernatürliche Kräfte. Und um die richtig zu nutzen, muss er in ein Sommercamp für Halbgötter.
Ja, sehr witzig.
Das heißt im englischen Original Half-Blood Camp. Da freundet er sich an mit Annabeth, das ist die Tochter der Athene, und mit dem Satyr Grover. Und dann geht's los mit den Abenteuern, aka Kampf gegen Monster, Chimären, Titanen, Giganten und nicht so freundliche Götter, die gibt es natürlich auch.
Also ein total super spielerischer Umgang mit diesen uralten Geschichten.
Ja, es ist wirklich super. Richtig, richtig toll. Es gibt 7 Bände und dann gibt es noch 2 Sonderbände, und zwar die Götter- und Heldensagen von Percy Jackson erzählt. Also da werden wirklich dann diese klassischen Sagen, die spielen in allen Bänden natürlich irgendwie eine Rolle, aber in diesen beiden Sonderbänden werden die eben nochmal richtig erzählt, aber in diesem Percy Jackson-Style. Ich habe das damals meinem Sohn vorgelesen. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß dabei. Wir haben wirklich, das sind auch keine dünnen Bände, diese beiden Bände komplett durchgelesen. Und danach war ich dann auch wieder richtig im Film, so mit
Verwandtschaftsverhältnissen
von Zeus und Co. Und wenn er damit durch ist, Bärbel, dein Enkel, ich weiß gar nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, hat sie gar nicht gesagt, sie hat nur Enkelkind gesagt. Wenn das Enkelkind also damit durch ist, dann kann es auch noch 5 Bände Apollo lesen und 5 Bände Helden des Olymp vom selben Autor Rick Riordan. Und für etwas jüngere Kinder habe ich auch noch hier was an der Stelle, sage ich mal, falls es noch Listener gibt, die jüngere Kinder beschenken wollen, ab 10, die sich vielleicht auch ein bisschen für griechische Mythologie interessieren, und zwar Mythen der Monster von Catherine Marsh. Da geht es um Ava, die mit Wutanfällen zu kämpfen hat. Und als sie ihren Mitschüler zu Stein erstarren lässt bei einem solchen Wutanfall, wird sie direkt in ein Internat in Venedig verfrachtet. Und hier wird bald klar, das sind keine normalen Kinder, die da auf diesem Internat sind. Der Schulleiter ist, surprise, ein Sohn des Poseidon. Und man vermutet natürlich sofort so einen Percy Jackson-Abklatsch, aber Plot-Twist, die Kinder auf diesem Internat stammen nicht von Göttern ab, sondern von Monstern.
Oh.
Also von der neunköpfigen Hydra zum Beispiel oder der feuerspeienden Chimäre oder der blutrünstigen Harpie oder eben von Medusa. Ava stammt von Medusa ab, deswegen kann die Leute zu Stein erstarren lassen, so wie auch Medusa. Und diese Schüler und Schülerinnen da an dem Internat, die wollen jetzt mal das Image dieser Monster ein bisschen aufpolieren, damit es nicht immer heißt, die super tollen Götter und Halbgötter und die bösen Monster. Die wollen da mal ein bisschen Imagearbeit machen. Und das ist einfach eine richtig coole Idee, finde ich, von der Autorin. Und das liest sich auch noch richtig spannend und witzig. Und ich habe gerade gesehen, Band 2 ist soeben Anfang Dezember erschienen. So, Bärbel, und alle Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten von mythologieliebenden Kindern, damit seid ihr, glaube ich, für Weihnachten gut bedient.
Und da steht schon der nächste Kunde in der Tür.
Oh, das ist aber ein schöner Buchladen. Ach, oh, und es riecht so schön nach frischen Büchern und nach Spekulatius und Lebkuchen. Hm, wo sind denn die Verkäufer? Ach, da hinten. Ja, dann gehen wir. Ach, jetzt stolper ich hier auch noch über Kartons. Ja, gut, die Weihnachtszeit, die ist immer stressig. Hallo, ich freue mich. Ich bin Lukas. Ich bin extra aus Lübeck angereist und suche ein Buch für meine Frau. Und das wäre sowas, naja, so ein bisschen was Dörfliches. Das darf in die Richtung alte Sorten, Ewald Ahrens gehen. Vielleicht habt ihr ja dort einen Tipp für mich. Vielen, vielen Dank.
Ja, Lukas, komm doch mal hier mit in unsere Dorfromanabteilung. Wir haben extra angebaut in unserem Buchladen.
Ja, alles aus Fachwerk hat Daniel selber gemacht. Und selbst da stehen auch alte Apfelbäume.
Ja, herrlich. Das ist hier meine Lieblingsecke im Buchladen. Da haben wir zum Beispiel Tommy Girls im Schnee. Alte Generation im Dorf reflektiert das Dorfleben bei einer Totenwache. Da kommen Dorfgeheimnisse ans Licht. Im Schnee, da ist nicht nur der Winter draußen gemeint, sondern auch drinnen im Herzen, weil das eine kalte Angelegenheit sein kann, in so einem kleinen Dorf zu leben, unter sozialen Aspekten und psychologischen Aspekten. Total. Zwei Leben, das Buch von Ewald Ahrens.
Ganz kurze Zwischenfrage. Zählst du jetzt alle Dorfromane
bisschen,
auf?
Ganz kurz.
Okay.
Zwei Leben, da geht es um zwei Frauen und das Landleben in Franken, gewissermaßen im Nachbardorf von Im Schnee von Tommy Goertz. Das spielt er so in derselben.
Ja, praktisch. Derselben,
ja, ganz interessant. Und eines meiner Jahreshighlights.
Hier draußen. Ja. Warte. Ich versuche es mit Daniels Worten zu sagen. Also den Anfang weiß ich nicht genau, aber ich sage Bescheid, wenn das Daniel-Zitat kommt. Eine junge Familie ist aufs Land gezogen und versucht sich da noch so ein bisschen zu akklimatisieren, sind noch nicht so ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung war. Und der Mann muss immer pendeln, der muss nach Hamburg reinfahren zur Arbeit und an einem Abend fährt er wieder zurück. Es ist schon dunkel und bäm, fährt er gegen eine Hirschkuh, eine weiße Hirschkuh.
Der Aberglaube sagt, wenn du so eine weiße Hirschkuh tötest, dann stirbt im Laufe des Jahres ein Mensch und du bist sozusagen dafür verantwortlich. Genau.
Und plötzlich, jetzt Zitat Daniel, steht eine Todesnemesis in Form einer weißen Hirschkuh in der norddeutschen Tiefebene.
Fast die norddeutsche Tiefebene.
Nee, ich wusste nicht mehr genau, was
aber
du
von der Sache,
hast.
Ja, auf einer schlecht beleuchteten ostholsteinischen
Landesstraße. Auf einer schlecht beleuchteten ostholsteinischen Landesstraße, nicht norddeutsche. Vergesst norddeutsche Tiefebene.
Ich fand's super. Das war so eines meiner Jahreshighlights. Das sind meine drei Top-Dorfromane. Und über allem schwebt natürlich Dörte Hansen, Altes Land, natürlich. Mittagsstunde. Das ist jetzt Dörte Hansen, das ist ja schon 10 Jahre her. Das kann man auch noch mal erwähnen für Menschen, die sozusagen neu dazukommen,
ja,
in diesen Lesekosmos. Also Altes Land und Mittagsstunde, wunderbare Dorfromane. Und ich finde einfach, das ist ein tolles Genre, auch für Städter. Weil einerseits das Land, das Dorf immer noch auch Sehnsuchtsort ist. Ja, es hat was Eskapistisches, weil das Dorf eben anders ist als die Stadt. Es geht oft um Familiengeheimnisse, es geht um Traditionen, es geht um Tabuthemen, um große weiße Elefanten, über die im Dorf niemand spricht. Es geht um soziale Kontrolle, um Konkurrenz, alles dabei. Also ein großer Kosmos, ein Dorfkosmos. Und wenn das ein guter Dorfroman ist, sind nicht alle gut, aber die, die wir gerade erwähnt haben, damit kann man gut arbeiten.
Ja, und Weihnachtshausaufgabe für dich, Daniel, ist Schattengrünes Tal von Christina Hauff lesen. Das ist nämlich auch ein Dorfroman. Ich habe ihn schon gelesen. Er ist sehr, sehr gut. Und ich glaube, du wirst ihn sehr, sehr mögen. Und ich möchte ihn nächstes Jahr endlich mal bei Eat, Read, Sleep vorstellen.
Das ist unser Deal. Also Lukas, du hast für das Weihnachtsgeschenk deiner Frau jetzt einen ganzen Haufen von Dorfromanen. Und ich habe auch einen.
Ein Katalog von Dorfromanen könnte es Daniel demnächst mal herausgeben. So eine kleine Broschüre. Daniels liebste Dorfromane. Die nächste Kundin steht schon vor der Tür und das ist, glaube ich, auch eine Stammkundin von uns. Das ist doch Cornelia. Hallo Cornelia.
Hallo, ich suche etwas, das ich meinen beiden erwachsenen Töchtern als Weihnachtsbücher schenken kann. Beide studieren Medizin und toll wären Tipps in die Richtung Frauen als Wissenschaftlerinnen. Es können, müssen aber nicht unbedingt Bücher über Ärztinnen sein. Eine Frage der Chemie von Bonnie Garmus haben beide geliebt. Formel der Hoffnung von Lynn Cullen fanden sie eher so mittelspannend.
Ja, Cornelia, eine Formel der Hoffnung hat mich auch sehr enttäuscht. Da geht es um die Entdeckung des Impfstoffs gegen Polio. Eigentlich ein super spannendes Thema, aber der Roman war leider nicht gut. Fand ich auch super schade. Dann empfehle ich doch aber sehr gerne mal für deine Töchter Marie Benedikt und ihre Reihe mit dem leicht pathetischen Titel Starke Frauen im Schatten der Weltgeschichte. Das sind alles so Romanbiografien. Frau Einstein zum Beispiel. Die Geschichte der Ehefrau von Einstein, Milena Maric, die vielleicht die Relativitätstheorie zumindest mitentwickelt hat. Oder, das ist dann eher ein Medizinthema, das verborgene Genie über Rosalind Franklin, die als erste die DNA entschlüsselt hat, aber dann um ihre Entdeckung betrogen wurde und zwei Männer haben dafür den Nobelpreis bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass das was für deine Töchter ist. Und dann hätte ich auch noch von Taylor Jenkins Reid. Die schreibt ja fiktive Romanbiografien. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also Marie Benedikt, die schreibt im Grunde Biografien, aber das ist so ein bisschen fiktiv angereichert mit Dialogen, die so wahrscheinlich nicht stattgefunden haben, aber so, dass man es halt wie einen Roman lesen kann. Und Taylor Jenkins Reid, die schreibt wirklich völlig fiktive Geschichten, aber immer auch über starke Frauen und die könnten immer so passiert sein. Also die sind immer angesiedelt in einer realen historischen Umgebung. Und ihr neuester Roman Atmosphere, den habe ich auch hier irgendwann in diesem Jahr vorgestellt, der ist über eine der ersten Frauen im Weltraumprogramm der NASA und wie sie sich in dieser Männerwelt behauptet. Und das geht ja auch in die Richtung Wissenschaftlerinnen. Also das könnte auch etwas sein für Cornelias Töchter.
Und es geht hier Schlag auf Schlag, denn oh da Gott. Steht Henrike in der Tür.
Hallo, ich bin's, Henrike. Es ist so, Herr Kaiser. Ich lese selbst keine Das kleine Cottage-Bücher und habe bei euren Empfehlungen leider immer nur halbherzig zugehört. Und jetzt brauche ich aber dringend ein Geschenk für eine sissy-verrückte Romance-Leserin und dies auch Schottland-Fan. Welches war denn das beste Buch dieser Art, das vielleicht sogar euch allen dreien gefallen hat?
Allen drei kann ich sicher sagen, keines der Bücher. Aber Katharina, wir
also haben. Also keines, weil Jan solche Bücher einfach gar nicht liest.
Wir haben schon zwei Favoriten, würde ich sagen.
Genau, wir haben zwei klare Favoriten. Der eine ist der Ursprung dieser ganzen Weihnachtsbuchleserei. Weihnachtsglück in Willowbrook von Sophie Claire. Sehr schön viel Patchwork-Decken und Renovierungskontent, wie ich es gerne mag. Und das hat auch ja dich sehr begeistert. Ja. Und seitdem ich das gelesen habe, lese ich mehr und mehr Weihnachtsbücher, die mich leider nicht alle begeistern. Ich habe ein sehr schlechtes Jahr in diesem Jahr.
Oh.
Ja. Ich habe noch kein richtig gutes gelesen und ich habe schon 7.
Schon 7?
Ja.
Also bitter. Deshalb, wir hatten da noch, auch noch keinen Podcast deshalb.
Nee, wir hatten Gründen. Deshalb noch keinen Podcast. Ich hätte dir gerne die drei besten gegeben, aber nee, soweit bin ich noch nicht. Das muss man auf Instagram weiterverfolgen. Vielleicht lande ich da noch einen Treffer, aber ich bin wirklich dieses Jahr sehr desillusioniert. Aber beim Zusatz Schottland, das hat mich sehr gefreut, dass du das gesagt hast, Henrike. Denn da können wir dir auf jeden Fall unseren zweiten Favoriten für deine Freundin ans Herz legen.
Das kleine Schloss in Schottland. Izzy hat nämlich von ihrem Großonkel ein Schloss geerbt in Schottland. Sie fährt da in der Vorweihnachtszeit hin und es stellt sich raus, Bruchbude. Und es soll auch mit Hilfe ihrer Mutter und nach den Plänen ihrer Mutter ein kuscheliges B&B, Bed and Breakfast, werden. Aber das kostet, ne? Aber der erste Mieter für die Kohle ist auch schon da. Es ist der wahnsinnig gut aussehende Autor Ross Adair. Ich sag mal, Wolldeckenbuch Qualität 1A, mega flauschig.
Ja, absolut. Und ist wie schön, das ist Buchhändlerglück, dass sie nun auch ausgerechnet nach einem Wolldeckenbuch in Bezug auf Schottland gefragt hat.
Ja, genau.
Perfekt. Von Julie Kaplan ist das. Die schreibt sehr viele Das kleine Dings im kleinen Dings Bücher. Die sind nicht alle gleich gut. Das Schottland-Schlossbuch ist auch einer meiner Favoriten in dieser Reihe. Daniel, da steht jetzt jemand in der Wolldeckenbuchabteilung und fuchtelt wild mit den Armen.
Wir haben eine Wolldeckenbuchabteilung?
Natürlich, wir haben für alles eine Abteilung.
Wir haben auch eine Dorfromanabteilung.
Ja, eben, was glaubst du? Natürlich haben wir eine Wolldeckenbuchabteilung, also echt. Also der Fuchtel, aber was ist denn das? Das ist doch Kira, ja. Was hat die denn? Ich gehe mal hin. Das scheint irgendein Problem zu geben.
Ja, frag mal, was sie da hat. Ich habe hier gerade noch Kundschaft. Vanessa sucht nämlich ein Buch für ihren Mann, der ihre Leseleidenschaft nicht teilt. Sie ist aber der Meinung, dass Nichtleser bloß noch nicht das Buch gefunden haben, das sie zu Lesern macht.
Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob diese Theorie stimmt. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Katharina, ich denke, du berätst gerade Kira.
Ich kann doch Multitasking.
Vanessas Mann ist Mathe- und Physiklehrer.
Unsere Spezialität.
Und Papa von zwei kleinen Kindern und in seiner Freizeit, da angelt und fischt er. Klingt super, aber Vanessa, wenn du deine Buchpassion mit ihm teilen willst, sollst du natürlich einen Tipp bekommen. Mathe, Physik. Frau Marenholz, da war doch was.
Mathe-Folge.
Genau, da passen fast alle Bücher aus unserer Folge 143. Zum Beispiel von Daniel Mellem. Das ist ein Physiker, der auch Romanautor ist und ein Buch über den Raketenwissenschaftler Hermann Obert geschrieben hat. So ein Raketenpionier. Die Erfindung des Countdowns. Oder Alex im Wunderland der Zahlen. Das ist ein Sachbuch. Und da habe ich wirklich, bin ja kein Mathe-Checker, habe ich wahnsinnig viel gelernt über Zahlen, über die Geschichte, über die Psychologie, warum Menschen überhaupt angefangen haben zu zählen, also mehr als drei. Und warum es zum Beispiel mal ein Achtersystem wahrscheinlich gegeben hat, denn neun hat sowas nuevo von etwas Neuem. Das heißt, möglicherweise hat es mal so ein Achtersystem gegeben. Fand ich unglaublich spannend. Und darüber erfährt man wahnsinnig viel über die Geschichte, über die Psychologie und über die Philosophie der Zahlen. Ich war immer drin.
Und natürlich... Ich bin jetzt wieder hier.
Kaum
ich will auch noch was sagen. Kaum bin ich, also wenn ich Mathe höre, muss ich natürlich noch was sagen. Simon Singh, Fermats letzter Satz, das fand ich auch richtig super. Da geht es um diesen französischen Hobby-Mathematiker, der viele wichtige Mathe-Sachen entdeckt hat. Unter anderem diesen sehr wichtigen Satz von Fermat, den wir hier auf gar keinen Fall aufdröseln wollen. Aber die Geschichte dahinter ist auf jeden Fall total spannend. Und als Mathematiker versteht Vanessas Mann vermutlich auch die Seiten, die mir für immer verschlüsselt bleiben. Und du hattest ja da sogar noch so eine Pop-Variante dieses Buches dabei. Homers letzter Satz.
Homers letzter Satz, genau. Da geht es um Mathe in den Simpsons-Folgen, in dieser Zeichentrickserie. Denn ganz viele Macherinnen und Macher der Simpsons sind so Mathe-Nerds. Und die haben ganz viele Gags und kleine Easter Eggs eingebaut in die Simpsons-Folgen.
Also super witzige Idee. Übrigens Simon Singh, auch ein ganz, ganz toller Autor. Wir fassen nochmal kurz zusammen für Vanessa. Wir hatten jetzt, was hatten wir denn? Alex im Wunderland der Zahlen von Alex Bellos. Dann hattest du...
Daniel Mellem, die Erfindung des Countdowns.
Fermats letzter Satz und Homers letzter Satz von Simon Singh. Etwas für Vanessas Mann und alle Mathematiker, die beschenkt werden möchten und vielleicht noch nicht den Weg in die Welt der Bücher gefunden haben. Oder vielleicht doch schon. Das geht für alle.
Das geht natürlich mit Booktopus und mit Eat, Read, Sleep. Katharina, was war denn jetzt bei Kira los in der Wolldeckenbuchabteilung? Warum habt ihr so gefuchtelt?
Ja, also Kira ist überhaupt nicht zufrieden mit dem kleinen Schloss in Schottland, hat sie mir gesagt. Ja, was wir gerade für Henrike hier empfohlen haben. Sie will auch ein Wolldeckenbuch, aber eins, das vom klassischen Setup abweicht. Also das klassische Setup hat sie mir so beschrieben. Gar nicht untreffend. Frau unter 30, tendenziell geringerer Ausbildungsstatus, kinderlos, trifft Mann über 30, natürlich gleichwohl unter 40, beruflich erfolgreich und mit Geschichte und stellt dann fest, dass ihre berufliche Erfüllung im Bereich Food/Handarbeit liegt. Ja, das ist genau das Buch, das ich in diesem Genre gerne lese, vor allem der hintere Teil mit Handarbeit. Aber Kira hat jetzt eben gefragt, wo findet sich denn ein wenig Romantik, zum Beispiel für Menschen jenseits der 40, Alleinerziehende oder gut ausgebildete Frauen oder Senioren? Habt ihr da auch Ideen? Sie fragt selbstverständlich für einen Freund.
Ich finde ja, Dora Held schreibt sowas. Die schreibt solche Sachen. Unterhaltungsromane, die Dora Held-Romane sind ja mit ihr, mit der Autorin, auch älter geworden. Und deshalb passt das auch in dieses Profil. Zum Beispiel das aktuelle Buch Die Familienangelegenheiten der Johanne Johansen. Eben diese Johanne Johansen will eigentlich entspannt in Rente gehen gerade. Dann erfährt sie, dass das Familienunternehmen, eine Reederei, kurz vor der Pleite steht. Das Lebenswerk der Eltern steht auf dem Spiel und jetzt muss sie mit ihrer 10 Jahre jüngeren Cousine, die gerade in einer Lebenskrise ist, also diese beiden unterschiedlichen Frauen müssen jetzt zusammenarbeiten und es kommen da auch Familiengeheimnisse ans Licht, Romantik ist auch dabei. Ich finde, das könnte ganz gut passen. Dora Held, die Familienangelegenheiten der Johanne Johansen.
Meinst du, also sie hat ja auch gesagt, Romantik für gut ausgebildete Frauen, sind die gut ausgebildet?
Johanne ist schon einigermaßen gut ausgebildet.
Ah ja, okay, ja, genau. Nee, dann könnte das ja passen. Also ich fühle mich ja sehr wohl im schottischen Schloss, aber vielleicht wäre sonst auch Eva Ibbotson, Was der Morgen bringt, was für Kira?
Das ist ja so auch einer unserer All-Time-Favorites. Eine Geschichte, die in Wien
beginnt.
In Wien vor dem Zweiten Weltkrieg beginnt. Und dann flieht eine jüdische Familie nach England. Und dann kommt die Tochter dieser Familie in Kontakt mit einem englischen Professor. Und das ist auch sehr romantisch.
Ja, ich überlege gerade, ob da gut ausgebildet der Professor, aber die der Frau Professor, natürlich nicht. Ja, das ist ja alles spielt ja auch in vergangenen Zeiten. Da waren viele Frauen nicht gut ausgebildet. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr anderes Wolldeckenbuch als als das kleine Schloss in Schottland. Und vielleicht ist das auch was für Kira. Vielleicht haben wir sie jetzt wieder besänftigt. Ich hoffe das sehr. Dann kassiere ich das vielleicht auch mal ab hier direkt.
Frau Marenholz!
Ja, ich bin doch hier am Kassieren.
Ja, komm mal bitte in die Jugendbuch, ja? Ich habe hier Julia vom Lesekreis Nordeifel am Start. Die sucht nämlich ein Buch für ihre 13-jährige Tochter. Ein Lesemuffel konnte sich bisher nur für Gregs Tagebücher erwärmen. Es sollten auf jeden Fall Bilder oder Zeichnungen dabei sein. Und die Geschichte, die sollte eher lustig sein, keinesfalls ernsthaft gruselig. Hast du da was?
Natürlich.
Natürlich.
Ich habe eine großartige Comic-Roman-Reihe, die gibt es in unserer Antiquariatsabteilung allerdings nur, aber das ist auch eine sehr schöne Abteilung. Endlich beliebt von Amy Ignatov heißt die. Da geht es um Lydia und Julie, die wollen endlich beliebt werden. Dafür beobachten sie, also das ist ihr Plan, die umschwärmten Mädchen ihrer Schule und halten dann die Erkenntnisse dieser Beobachtung in ihrem geheimen Tagebuch fest. Nichts gegen Gregs Tagebücher, aber das hier ist irgendwie wirklich viel literarischer und trotzdem super witzig. Es gibt ganz viele farbige Zeichnungen sogar. Und es ist auch übrigens sehr divers. Es ist schon vor 10 Jahren, vor mehr als 10 Jahren, glaube ich sogar, erschienen. Aber das eine Mädchen hat 2 Väter. Die lebt mit 2 Vätern zusammen. Und das wird auch gar nicht problematisiert, wird auch gar nicht großartig thematisiert. Das ist einfach so. Das fand ich damals schon sehr bemerkenswert, kann ich mich noch dran erinnern. Also das ist eine ganz tolle Reihe. Endlich beliebt von Amy Ignatov. Gibt 6 Bände, da hat man also auch lange was davon. Und ein kleines bisschen anspruchsvoller, also vielleicht für ein bisschen ältere Mädchen noch, aber das passt auf jeden Fall trotzdem für die 13-jährige Tochter. Fanny Cloutier, das Jahr, in dem mein Leben einen Kopfstand machte. Da geht es auch um so Teenager-Probleme, Freundschaft, dazugehören das Übliche. Und auch das ist in Tagebuchform sehr lustig und sehr, sehr wertig in der Gestaltung. Also es ist ganz toll illustriert. Das andere, Endlich beliebt, das eher so im schönen Comic-Style illustriert. Und Fanny Cloutier ist eher so künstlerisch, so mit so Aquarellen und so. Also da guckt man auch die Bilder einfach ganz gerne und auch ganz lange an. Von Stephanie Lapointe ist das, auch eine Reihe, 3 Bände. Interessanterweise gibt es Band 1 nur noch antiquarisch und Band 2 und 3 ganz normal. Also weiß ich auch nicht, was da passiert ist, aber man kriegt es auf jeden Fall noch. Und ich glaube, das sind wirklich gute Tipps für Julias 13-jährige Tochter und für alle anderen Mädchen so zwischen 10 und 14, die sich ein kleines bisschen schwer tun mit Lesen.
Frau Marenholz, Sie machen das so toll. Ich glaube, da ist ein Weihnachtsbonus drin. Also bei Ihnen sind die aufgehoben. Da schicke ich doch gleich nochmal Elisa zu dir. Die sucht nämlich was für ihren 13-jährigen Sohn, der sich auch schwer tut mit Büchern. Die Töchter haben in ihrem Alter Liebesromane entdeckt. Sie sagt, ich weiß, es ist ein bisschen schäbig, aber wenn man erstmal die Erfahrung gemacht hat, dass Bücher einen fesseln können, gibt man anderen Büchern vielleicht auch eher eine Chance. Gibt es sowas auch für Jungs, Frau Marenholz? Alles, was Sie findet, scheint für und aus Sicht von Mädchen geschrieben zu sein.
Ja, da habe ich bestimmt was. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass sie das gesagt hat. Das ist ein bisschen schäbig, dass man mit Liebesromanen anfängt. Das finde ich gar nicht. Das hat ja so ein Image, ne? Es ist am Anfang wirklich egal, was die lesen. Die sollen auf jeden Fall das lesen, worauf sie Lust haben. Und wenn das ein schäbiger Liebesroman oder ein billiger, keine Ahnung, Krimi ist, egal, egal, egal. Hauptsache, sie lesen. Und wenn die dann erstmal drin sind, denn lesen ist sehr viel Arbeit für Kinder, weil das ja, man muss das ja erstmal können. Das ist ja etwas, was das Gehirn erstmal lernen muss, dass man schnell lesen kann. Und das ist deswegen Arbeit. Und man muss ihnen die Arbeit so leicht wie möglich machen. Und wenn sie das dann erstmal gecheckt haben, wie Lesen funktioniert, und wenn das Gehirn das gelernt hat und man hat nicht mehr die Arbeit des Lesevorgangs, dann kann man ihnen auch literarisch oder wie auch immer wertvollere Bücher unterjubeln. Zurück zu Elisa und ihrem Sohn. 13 ist der, und wir sagen es ja immer wieder, aber es bleibt ja richtig, die Bücher von Ursula Poznanski sind super für Kinder, die jetzt nicht direkt auf hohe Literatur abfahren, oder?
Ja, das sind echte Page-Turner mit so ganz aktuellen Themen. Oft sind auch Jungs Protagonisten. Offiziell sind die Bücher so ab 14, das geht aber schon ab 13 auch, oder?
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Da muss man einfach mal im Buchladen sich die Klappentexte angucken und das mal ausprobieren. Und dann, glaube ich, geht das auch ab 13.
Die gibt es auch häufig schon als Taschenbücher. Also für Experiment mit offenem Ausgang ist das, glaube ich, ganz gut. Und auch ein guter Autor für Jungs ist Chris Bradford. Next Level, das ist auch eine Reihe mit Thema Computer. So ein Band hat 96 Seiten, also super für Einsteiger. Und das Ganze ist so ab 12 Jahren.
Genau, von der Reihe gibt es 3 Bände und von dem Autor Chris Bradford gibt es aber noch ganz viel mehr Reihen und auch Einzelbände. Die sind eigentlich alle gut, kann ich sagen. Da kann man auch einfach mal gucken, was passt für den Sohn so vom Thema her, was spricht einen da sofort an, und Chris Bradford kann man eigentlich ungesehen kaufen.
Schau mal, Frau Mahnholz, hier ist noch eine Mail reingekommen von Nadine. Die schreibt uns: Ich höre euren Podcast seit der ersten Stunde und bin jedes Mal wieder dankbar für alles, was ich daraus mitnehmen kann.
Sie meint wahrscheinlich den Podcast, den wir neben unserem Buchladen betreiben.
Ja, den wir neben unserem Buchladen betreiben. Als Mutter eines Cochlea-implantierten Sohns hat mich euer Buchtipp Klartext besonders berührt. Dieses Buch hat mich wirklich abgeholt und ich dachte immer, durch meine eigene Schwerhörigkeit hätte ich automatisch ein gutes Gespür für die Herausforderungen meines Kindes. Und doch haben mir viele Stellen im Buch nochmals die Augen geöffnet. Danke von Herzen dafür. Das ist wirklich eine der vielen Mails, über die wir uns sehr gefreut haben.
Ja, gerade zu dem Buch Klartext kamen auch sehr viele Mails, interessante Mails. Ein HNO-Arzt hat eine ganz lange Mail geschrieben, in der er nochmal erklärt hat, was da eigentlich genau passiert bei dem Cochlea-Implantat. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle dafür. Das ist toll. Die ganzen Mails, die wir bekommen, kann man ja auch mal sagen im Buchladen. Wir kriegen so viele schöne Mails von euch mit Fragen, mit Anregungen und auch ganz viele, die Danke sagen für den Podcast, den wir neben unserem Buchladen betreiben.
Nebenbei, nach Dienstschluss. Jetzt zu Nadines Frage. Sie schreibt: Mein Sohn ist 12 und liest leidenschaftlich gern, allerdings fast ausschließlich Comics, besonders Asterix und die lustigen Taschenbücher. Worüber er sich außerhalb dieses Genres wirklich freuen würde, habe ich bisher noch nicht rausfinden können. Habt ihr da vielleicht eine Idee?
Ja, bekanntes Problem. Man braucht einen leichten Zugang, habe ich ja gerade schon gesagt, weil die Kinder sonst sehr schnell frustriert sind. Da kann ich sagen, Percy Jackson gibt es auch als Graphic Novel. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Oder auch hier die Bücher von Chris Bradford, gerade diese dünnen. Next Level, da sehe ich auch durchaus Chancen. Wenn die nicht gleich so ein dickes Ding vor sich haben, dann sind die meistens auch offener, die Kinder überhaupt mal so ein Buch anzufangen. Oder noch ein Tipp: Alle Leute mit Problemzielgruppe, nicht lesende Jungs zwischen 10 und 13, aufgepasst. Crater Lake, da geht es gleich auf Seite 1 zur Sache. Eine blutige Hand knallt ans Busfenster von einem Bus mit lauter Kindern, die auf Klassenfahrt in ein Camp in so eine verlassene Gegend fahren. Und dieses Camp ist, wie sich herausstellt, von Aliens gekapert worden, die die Schüler entführen wollen. Richtig schön gruselig, aber immer angemessen an das Alter ab 10. Und dabei auch wirklich wahnsinnig witzig. Crater Lake von Jennifer Killick. Und diese Autorin hat auch noch eine andere Reihe, ähnliches Kaliber. Dreadwood heißt die. Und da geht es um eine Schule, die von einer bösen Macht besetzt wird. Die Lehrer werden verschleppt. Also Jennifer Killick, auf jeden Fall ein Name, den man sich merken sollte, wenn man Jungs mit Büchern glücklich machen will.
Und wenn es doch noch mal ein Comic sein soll, habe ich noch einen Tipp, der also sozusagen lustige Taschenbücher Next Level ist. Und zwar Chronik der reichsten Ente der Welt, Dagobert Duck. Das sind so ganz so High-End-Geschichten von ganz tollen Zeichnern, von Don Rosa, von Karl Barks und Kari Kohonen. Das sind sozusagen die Edelfedern aus dem Disney-Imperium. Und da werden in einem ganz dicken Buch alte Geschichten von Dagobert Duck gesammelt. Also wie er als kleiner Junge als Schuhputzer anfängt, wie er Gold schürft, wie er zum ersten Mal den Panzerknackern am Mississippi begegnet. Also diese ganzen alten Geschichten Geschichten und das ist nicht nur so kleinindustriell abgedruckt wie in den lustigen Taschenbüchern, sondern ganz liebevoll gezeichnet, fast so ein bisschen so eine Tim und Struppi-Ästhetik. Jeder Panel, jedes Bild, ein eigenes kleines Kunstwerk. Das ist sehr dick, da hat man sehr lange was von und das ist schon wirklich auch hochwertiger und auch ein Tick, sag ich mal, literarischer, weil auch ganz viele Anspielungen da sind auf griechische Mythologie zum Beispiel. Dagobert landet auch einmal in Machu Picchu, dort in Lateinamerika bei den Ruinen und erlebt dort ganz viel. Also Dagobert Duck, Chronik der reichsten Ente der Welt. Es kostet bummelig 50 Euro.
Das kann man für Weihnachten vielleicht mal machen, aber es ist natürlich schon auch ein bisschen hochpreisiger. Und man muss sagen, an dieser Stelle muss ich es erwähnen, Daniel hatte dieses Buch und hat es verschenkt an die Gefangenen in der JVA Dortmund. Das war sehr nett von dir.
Ja, es war so, dass ja tatsächlich eines der meistgelesenen Bücher in der Gefängnisbibliothek waren die lustigen Taschenbücher. Und da habe ich gedacht, ach, das könnte denen gefallen, aber dann auch wieder next level. Also es ist schon wirklich nochmal was anderes als so diese wöchentlichen Mickey-Maus-Hefte, die es so gibt. Sondern das hat, also ich will nicht sagen, das hat literarischen Anspruch, aber es ist schon nochmal ein anderer Ton, eine andere Tonalität. Ein anderer Strich ist das, auch in der Zeichnung. Die Panzerknacker haben schon sehr interessanten Bartwuchs und sehr ausgeprägte Mimik in diesen Zeichnungen. Ja, geht's weiter. Da kommen wir nämlich zu Johanna aus Paderborn in unsere Buchhandlung. Und die steht ja schon ein bisschen länger etwas unschlüssig zwischen der Jugend- und der Erwachsenenbuchabteilung. Ich gehe da mal hin. Johanna, wie können wir denn da helfen?
Hallo Herr Kaiser, gut, Hallo. Dass Sie kommen. Ich suche ein Buch für meine 14-jährige Tochter, die sehr viel liest, vor allem Fantasy- und Young Adult-Romane, wie alle halt in dem Alter. Aber jetzt hat ihr Opa ihr neulich Wackelkontakt von Wolf Haas hingelegt und sie hat es tatsächlich gelesen und sehr gemocht. Und jetzt würde ich ihr gerne mehr Literatur außerhalb ihrer üblichen Komfortzone anbieten. Gerne eben mit einer raffinierten Handlung und überraschenden Wendungen, wie bei Wackelkontakt oder auch mit surrealen Elementen.
Surreale Wendung, das ist ja so nicht deine...
Mein Ding ist das nicht. Nee, so, da müsstest du jetzt hier was helfen.
Ich habe mich gefragt, ist es da nicht vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, sie mit Walter Mörs bekannt zu machen?
Oh.
Das hat ja ein bisschen Fantasy natürlich. Es geht ums Lesen auf so einer Metaebene. Es hat Twists, Verrücktheiten, satirische Elemente. Und da würde ich einfach mal so ins Feld und unter euren Weihnachtsbaum werfen. Schön verpackt im Kimono-Style. Die Stadt der träumenden Bücher. Also da geht es ja um diesen zamonischen Dichter Hildegunst von Mythenmetz, der berichtet von seinen Anfängen als Dichter. Ja, allein siehst du, allein der Name. Abenteuer in der Bücherstadt Buchheim und den darunterliegenden Katakomben. Das sind ja Fantasiefiguren, hier so Drachen. Und das ist ein witziger Blick auch auf den Literaturbetrieb. Und ich finde, die Bücher machen Spaß und die Stadt der träumenden Bücher ist ein guter Einstieg und vielleicht mal einen Versuch wert. Das läuft ja übrigens gerade sogar als phänomenales Theaterstück im Schauspielhaus in Hamburg. Wir hatten damals in unserer Podcast-Sause im Schauspielhaus ja schon das Bühnenbild gesehen. Das war irre.
Ja, das dürfen wir nicht verraten.
Wunderbar. Also wirklich so ganze Treppen, mehrere Stockwerke, eine riesengroße Buchhandlung, eine ganz tolle Bibliothek. Das lohnt sich bestimmt. Und das ist, könnte ich mir vorstellen, dass das funktioniert.
Ja, ich dachte sonst auch vielleicht die Känguru-Chronik.
Sehr gute Idee.
Ja, alles, was ich nicht mag. Oder natürlich kann man, glaube ich, auch schon in dem Alter Trophäe von Rhea Suthers.
Ah, das geht ja schon zur Sache, ne?
Ja, aber ich glaube, das kann man.
Kann man?
Auf jeden Fall.
Klar.
Mal was anderes,
also
Horizont
wenn
erweitern.
Wenn sie Wackelkontakt mochte,
ja.
Dann ist das schon auch,
oder?
Das ist ja schon sehr erwachsen.
Eben.
Ja.
Also Trophäe und auch das neue Buch von Rhea Suthers. Merkst du, wie toll ich den Namen aussprechen kann? Ganz nebenbei. Das Geschenk. Das könnte dann auch ein Geschenk zu Weihnachten sein für deine Tochter, Johanna. Daniel, guck mal. Da steht Gunnar aus Hamburg. Der steht in der Toskana-Abteilung.
Wir haben eine Toskana-Abteilung?
Natürlich.
Ach ja.
Hey Gunnar, was können wir für dich tun?
Ja, ich suche ein Buch, Frau Mahnholz, für einen meiner besten Freunde. Wir planen einen gemeinsamen Sommerurlaub mit unseren Familien in der Toskana. Er ist genauso Bücher- und Leseverrückt wie ich und liest alles von Fantasy über Thriller, Krimis, Romane, Belletristik und. Gerne mit historisch-realen Bezügen. Ich würde ihm gerne ein Buch mit Toskana-Bezug schenken. Habt ihr da was?
Da hätte ich ein Buch, das ich nicht mochte. Aber als Buchhändlerin empfiehlt man natürlich nicht immer nur die eigenen Lieblingsbücher, ist ja klar. Und zwar das Buch Das Fenster zur Welt von Sarah Winman. Das spielt in großen Teilen in Florenz. Viel Toskana-Stimmung ist auf jeden Fall garantiert. Und historisch reale Bezüge passt auch. Die Protagonisten sind nämlich ein junger britischer Soldat und eine 60-jährige Kunsthistorikerin, die sich da in Italien in einem Weinkeller treffen und über alles Mögliche sprechen. Und die bleiben auch verbunden, als der Soldat dann später nach London zurückkehrt. Und ich weiß, dass viele Menschen dieses Buch lieben. Ich habe auf jeden Fall das Vorgängerbuch der Autorin geliebt und deswegen kann ich dieses hier auch mit gutem Gewissen und mit einer großen Community im Hintergrund Gunnar ans Herz legen für seinen Freund und den gemeinsamen Toskana-Urlaub. Sarah Winman, Das Fenster zur Welt, gibt es auch schon als Taschenbuch und es hat ein ganz schönes Cover.
Ein ganz anderes Buch, aber auch irgendwie mit Fenster, ist ein Klassiker, nämlich von E.M. Forster, Zimmer mit Aussicht, ein Klassiker.
Das passt ja richtig gut.
Ja, ist aber ein ganz anderes Buch. Der erste Teil spielt tatsächlich in Florenz und in den Straßen unter dem Glockengeläut. Und es geht um englische Touristen so vor bummelig 120 Jahren, Lucy und Charlotte, zur Bildungsreise in Italien. Und die ärgern sich, dass in ihrer Unterkunft sie kein Zimmer mit Aussicht haben. Und sie sprechen darüber im Speisesaal und nebenan bekommen Vater und Sohn Emerson das mit. Und sie bieten ganz alte Schule und Gentleman den Damen einen Zimmertausch an. Und Amor flattert über den beiden jungen Leuten. Und der zweite Teil ist dann in England und da kommt es dann zu einem überraschenden Wiedersehen. Also viel Florenz-Atmo und ich kann mir vorstellen, das könnte euch Spaß machen.
Ich glaube, das sind auch zwei Bücher für Mara aus Berlin, die zu Weihnachten ein Buch für ihre Mutter sucht. Sie hat die Mutter hat bis vor 2 Jahren an einer Kunstuniversität gearbeitet und hat jetzt in der Rente angefangen, Italienisch zu lernen. Sie liest viel und gern im Bereich Kultur, Familiengeschichte und Gesellschaft und ich würde sagen, Mara, Sarah Winman und E.M. Forster auf die 12.
Frau Mahnholz, kann es sein, dass wir hier Überstunden machen eigentlich?
Aber wir lieben doch unsere Kunden.
Ja, ich glaube, wir machen jetzt mal zu, oder?
Warte, noch nicht zu machen. Warte. Hier ist noch Doris, die uns echt herausfordern will.
Auf den letzten Metern, na ja, toll.
Das sehe ich schon von Weitem. Die hat ein Anliegen, kommen wir richtig in die Bredouille.
Na gut.
Die Challenge nehmen wir jetzt nochmal an.
Komm rein, Doris.
Hallo, ich suche ein Buch für meinen Mann. Der ist 40 Jahre alt und absoluter Nichtleser. Aha. Fängt ja schon mal gut an.
Ja.
Ich möchte ihn zum Lesen bringen und suche daher ein nicht zu dickes Buch zum Thema Amateurfunk.
Oha!
Dafür interessiert er sich sehr. Es darf gern spannend sein, allerdings nicht blutig.
Oha.
Also da denke ich mal so, wenn ich das als echte, wirkliche Buchhändlerin so eine Anfrage kriegen würde, da weiß ich gar nicht, ein Buch, ein Roman über Amateurfunk allein.
Mission Impossible. Haben wir da was? Also so ein bisschen. Kein Buchladen ohne Robert Harris. Enigma.
Ah.
Da geht es ja um diese Dechiffriermaschine der Engländer, die damit den Funkverkehr der Deutschen im Zweiten Weltkrieg verstehen wollen. Also es geht um Spionage, es geht ein bisschen um Romantik und um Funkverkehr.
Nicht direkt Amateurfunk.
Nicht Funk, also ja, aber doch, es hat mit dem Thema zu tun. Also ich finde, es ist ein Versuch wert, es ist auch nicht wahnsinnig dick. Es hat also knapp 380 Seiten für Robert Harris. Finde ich das total machbar.
Ist es denn blutig? Darf ja nicht blutig sein.
Es ist nicht blutig. Es ist spannend, aber es ist ja eher so eine Spionagegeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, vielleicht auch doch Die Nadel von Ken Follett. Haben wir ja auch gerade, glaube ich, erwähnt in unserer Folge mit Ken Follett. Das ist auch Spionage und da geht es auch, wenn ich mich richtig entsinne, um die Enigma. Und wenn wir das jetzt als Funk-Content für Doris Mann einsortieren, dann ist auf jeden Fall Die Nadel auch was für ihn und das ist noch dünner.
Also
wir können einfach alles.
Wir können alles.
Kennst du das Buch von Astrid Lindgren, das Weihnachtsbuch von Astrid Lindgren? Nee. Lotta kann fast alles.
Nee.
Ja, das passt jetzt. Lotta, die kann nämlich auch fast alles, genau wie wir.
Wir sind Lotta.
Ja, im Grunde schon. Ganz tolles Buch übrigens. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht zu empfehlen. Das haben bestimmt alle Menschen zu Hause. Und wer es nicht hat, muss es jetzt sofort kaufen. Lotta kann fast alles. It's Christmas. Okay, jetzt sperren wir aber wirklich zu. Die Leute, die jetzt da noch draußen stehen und es nicht reingeschafft haben, sorry, es tut mir wirklich leid, aber wir können nicht, wir müssen jetzt Feierabend machen. Vielleicht könnt ihr ja trotzdem ein bisschen Inspiration für eure Buchgeschenke finden in den Tipps für die anderen. Das geht ja auch.
Ja, und das war hier jetzt auch unsere letzte Eat, Read, Sleep-Folge vor Weihnachten. Die nächste Folge gibt es in 14 Tagen, wie gewohnt. Da könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird wieder eine Neujahrsfolge zu dritt. Und deswegen gibt es auch immer noch keine neuen Bestseller für die Challenge. Also noch ein bisschen Geduld.
Denkt auch unbedingt daran, unseren Newsletter zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn bald gibt es zum Beispiel neue Termine für unsere Live-Shows und die stehen dann zuerst im Newsletter.
Wir wünschen euch jetzt schon mal schöne Feiertage und viel Zeit zum Lesen.
Mir wünsche ich ehrlich gesagt Zeit, um andere Sachen zu machen als lesen.
Aber du puzzelst doch immer.
Ja, ich puzzle. Aber ich habe so viel gelesen. Ich will auch sehr viel lesen. Ich habe ja noch, also ich meine, ja, warum sage ich es? Da liegen sehr viele Bücher, die ich unbedingt lesen will, aber eigentlich hätte ich auch gerne mal Zeit, um was anderes zu machen, zu puzzeln oder zu nähen oder vielleicht was zu häkeln. Das wünsche ich mir.
Der Weihnachtsmann hat bestimmt ein bisschen in seinem Sack ein bisschen Zeit für dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wieder der Buchladen geschlossen. Das ist ja nur so ein Pop-Up-Store, ne?
Ja, klassischer Pop-Up-Store, aber riesengroß, mit sehr vielen Abteilungen.
Manuela hat uns ja geschrieben, sie hat gesagt, sie wünscht sich eigentlich so ein kleines Buchtopus-Buchladen-Café am Ende der Straße, dass wir das eröffnen. Das wäre es doch mal.
Das kleine Buchtopus-Buchladen-Café am Ende der Straße, das ist ja, sehe ich schon einen Roman vor mir. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir so einen eigenen kleinen Buchladen hätten mit Übernachtungsmöglichkeiten. Hat sich Manuela, glaube ich, auch gewünscht.
Lesetunnel, Räuberhöhlen und Bücherregale.
Das könnte ein weiteres Projekt für 2026 sein.
Und der Kirchenpodcast.
Ja. Da muss der Weihnachtsmann aber sehr viel Zeit bringen.
Da muss er sehr
für
viel Zeit
beide
bringen. Eigentlich müsste er eine tägliche Tagesverlängerung bringen.
Ja, das wäre herrlich. Das hätte ich super gerne. Und jetzt haben wir noch einen besonderen Podcast-Tipp für euch und ganz besonders für Manuela aus Nordrhein-Westfalen. Die hat ja ganz am Anfang dieser Folge einen Kunstkrimi für ihre Freundin mit der Galerie gesucht. Und Manuela, der kannst du direkt auch noch einen kleinen Podcast-Tipp mitgeben, und zwar die neue Staffel Kunstverbrechen. Das ist ja unser True Crime Podcast in Sachen Kunst. Und in der neuen Staffel geht es um ein Verbrechertrio, das mehr als 1000 Figuren des berühmten Künstlers Alberto Giacometti gefälscht und tatsächlich auch an sehr reiche Kunden verkauft hat. Aber die Polizei ist ihnen auf der Spur, genau wie Torben und Lenore, unsere Kunstverbrechen-Hosts. Und die haben sogar einen der Fälscher interviewt. Alle Folgen von Kunstverbrechen findet ihr in der ARD-Audiothek. Und wir verlinken euch den Podcast natürlich auch nochmal hier in unseren Shownotes.